Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. In der heutigen Folge besprechen wir deinen Online-Vortrag, den du vor kurzem, genauer gesagt am 11. Juli 2024, im Zuge der Vorlesungsreihe der jungen DGEM, das ist eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, gehalten hast. Das war ein Vortrag von insgesamt 11 aus der Vortragsreihe EAT, Ernährung als Therapie, in der unter anderem auch Professor Dr. Martin Smollich und Professor Dr. Katja Kröller Vorträge gehalten haben. Dein Vortrag hatte das Thema bzw. den Titel Status Quo zu den gesundheitlichen Aspekten der veganen Ernährung. Was wissen wir wirklich und welche offenen Fragen gibt es zu klären? Zu deinem Vortrag gab es ja auch eine PowerPoint-Präsentation und wir werden jetzt in dieser Episode deinen Vortrag zwar so besprechen, dass man darauf nicht angewiesen ist, aber gleichzeitig werden wir sie trotzdem online stellen und in der Podcast-Schreibung verlinken, sodass man sich die angucken kann, wenn man das möchte. Ich würde vorschlagen, du startest mal, gehst deine Präsentation, deinen Vortrag durch und wenn ich Rückfragen habe, stelle ich die, beziehungsweise wenn es Punkte gibt, wo ich irgendwie interessiert bin, näher darauf einzugehen, dann würde ich mich da einklinken und vielleicht können wir dann ja das ein oder andere noch ein bisschen genauer beleuchten.
Ja, sehr gerne. Ich habe die Präsentation mit einem kurzen Überblick über die Themen begonnen und damit auch die Hörer und Hörerinnen sich darauf einstellen können, was wir besprechen, würde ich das kurz durchgehen. Letztendlich war das Kernthema, was besprochen wurde, zwar die gesundheitlichen Aspekte der veganen Ernährung und auf welcher Datenlage die oft in den populären Medien, aber auch in verschiedenen Publikationen gemachten Aussagen getroffen werden. Aber bevor man darüber sprechen kann, fand ich es sehr wichtig, ein bisschen eine Heranführung an das Thema zu haben. Das heißt, ich habe ein bisschen evolutionsbiologisch darüber gesprochen, wie die menschliche Ernährung denn geprägt wurde und über die oft populär diskutierte Frage gesprochen, Herbivor, Carnivor oder Omnivor, welche Ernährungsweise bzw. welche Ernährungsweisen prägten denn die menschlichen Nährstoffbedarf und ist denn der Mensch nun ein Herbivor, wie es einige Vertreter der veganen Bewegung sagen, ist er ein Carnivor, wie es einige Vertreter der Carnivore-Bewegung sagen, ist er ein Omnivor, ein Mischköstler oder ist er vielleicht etwas, das zu komplex ist, um in diese Dreiteilung der restlichen Lebewesen im Tierreich reinzupassen. Der zweite Aspekt war dann allgemeine Besprechung über Nährstoffe, über essentielle bzw. semi-essentielle Nährstoffe für den Menschen. Denn wenn wir die Frage stellen, wie denn eine vegane Ernährung in Bezug auf die gesundheitlichen Aspekte abschneidet, ist natürlich ein zentraler Aspekt die Frage, deckt es den Nährstoffbedarf des Menschen? Und um die Frage beantworten zu können, müssen wir natürlich einmal ein bisschen genauer definieren, was ist denn der Nährstoffbedarf des Menschen? Danach ging es dann eben darum, was ist eine vegane Ernährung und auf welcher Datenlage beruhen die gesundheitsbezogenen Aussagen zu der veganen Ernährung? Und am Ende beleuchten wir dann noch, welche Fragen sind denn noch offen zu der veganen Ernährung? Das heißt, welche Aspekte kennen wir noch unzureichend? Welche Forschungsfelder, welchen Forschungsbedarf gibt es denn noch? Und ich schließe eben ein abschließendes Fazit. Zum Einstieg in die Frage der Anatomie des Menschen habe ich noch einige Zitate gesammelt von unterschiedlichen veganen Interessensvertretungen und veganen Entitäten zum Thema der Anatomie des Menschen, um aufzuzeigen, es ist wirklich relativ weit verbreitet, dass der Mensch einfach als Herbivor bezeichnet wird. Und kann ich schon vorwegnehmen, wir werden merken, das ist nicht korrekt.
Also in der veganen Bewegung.
In der veganen Bewegung, genau, ja, ja. Darüber hinaus absolut nicht.
Genau, weil du ja eingangs auch meintest, es gibt auch andere Personen aus anderen Lagern, sage ich jetzt mal, die eben das genaue Gegenteil behaupten, was ja gleich unwahr ist.
Voll, wobei es ist tatsächlich, also der Herbivore ist wirklich von allen das am weitest entfernteste, muss man ehrlich sagen. Also der Mensch ist natürlich auch kein Carnivore, aber er wäre noch ein bisschen mehr ein Carnivore, als ein Herbivore wäre. Aber dazu dann gleich mehr. Peter kennt man, People for the Ethical Treatment of Animals, die vegane Interessensvertretung bzw. Tierrechtsorganisation, schreibt auf ihrer englischsprachigen Seite, Humans evolved to be herbivores. Many biologists believe that our bodies are best suited to eating vegan. Mir wären keine Biologen bekannt, aber es gibt sicherlich irgendeinen veganen Biologen, der das auch sagt, aber das ist sehr weit entfernt von dem Konsens der Biologie und entsprechend ein Statement, was zumindest halt ganz klare Quellen verlangen würde, aber es ist natürlich unbequält in der Veröffentlichung hier. Dann gibt es das T. Colin Campbell Center for Nutrition Studies. T. Colin Campbell kennt man, ist der Autor der China Study. Auch darüber machen wir vielleicht mal eine Buchbesprechungsfolge. Mhm. Ist ja auch eins der bekanntesten Werke in der veganen Bewegung und beruht auch auf einigen Aussagen, die sich vor allem jetzt ein bisschen im Laufe der Zeit, als wir doch mehr Daten zu unterschiedlichen Fragestellungen hatten, einfach auch als falsch herausgestellt haben. Und dort heißt es, based on anatomy, humans are raw food herbivores. Also die gehen noch einen Schritt weiter. We evolved to eat raw plant foods. Significant variations from these optimal foods often will produce suboptimal health or illness.
Wenn man da kurz drüber nachdenkt, macht das, finde ich, schon alleine deswegen nicht so viel Sinn, weil der Mensch hat ja in der Vergangenheit oft in Gebieten gelebt, wo ja viele Monate im Jahr überhaupt keine frischen Früchte etc. zur Verfügung standen. Also überall im nördlicheren Bereich, sage ich jetzt mal, oder im südlicheren, wobei auf der Südhalbkugel da nicht so viele Länder sind, wo es lange Winter gibt. Wie hätte das funktioniert? Also ich finde, da stößt man schon so an die Grenze, dass das glaubwürdig erscheint.
Total. Was ich glaube, beziehungsweise mal sagen möchte, wenn man für diese Argumentation ist, was man schon sagen kann, ist, wenn wir sehr weit zurück in der menschlichen Evolution gehen, also weit vor Homo sapiens und vor Homo erectus, ja, die Vorvorfahren des Menschen waren schon weitestgehende Herbivore und natürlich vor der Entdeckung bzw. der Verwendung des Feuers waren Menschen natürlich, so wie alle anderen Lebewesen, auch Raw Foodists und da war der Anteil der Pflanzenernährung sehr groß, aber man lässt halt diese wichtige evolutive Periode von Millionen von Jahren aus, die dem heutigen Menschen zu dem gemacht hat, was er ist. Und daher ist es. Also es ist nicht auf prinzipieller Ebene völlig falsch, aber man muss halt diesen wichtigen Zusatz geben. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Also wir kommen von Herbivore zu Raw Food Herbivore und Swissvec, die vegane Interessenvertretung zum Thema der veganen Ernährung, schreibt auf ihrer Webseite, auch aus anatomischer Sicht ist der Mensch kein Fleischesser, sondern am ehesten ein Früchteesser, ein Frugivor. Sein Körperbau ähnelt vegetarisch lebender Tierarten. In den nächsten Folien haben wir auch ein paar der Verdauungstrakte unterschiedlicher Lebewesen mitgebracht. Da gucken wir, ob das dann tatsächlich so ist. Und ja, letztendlich finde ich es wahnsinnig interessant, dass solche Aussagen weiterhin 2024 auch noch auf solchen Webseiten zu finden sind, weil aus meiner Sicht mittlerweile das so klar ist, dass das halt Unsinn ist und ich halt mir denke, dass man sich auch als vegane Interessensvertretung wirklich keinen Gefallen macht, wenn man mit so Fehlinformationen um sich wirft, weil wenn ich jetzt als am Thema interessierte Person solche Aussagen lese und dann relativ bald drauf komme, dass das halt Unsinn ist, dann stelle ich mir natürlich die Frage, was ist denn noch alles falsch, was die Gesellschaft oder was die Interessensvertretung mir sagt in Bezug auf wirklich sehr relevante Themen wie zum Beispiel die Nährstoffbedarfsdeckung oder auch alle anderen Aspekte. Und daher glaube ich, macht man sich da niemals einen Gefallen mit solchen Aussagen, weil das Thema der veganen Ernährung, die tierrechtlichen Aspekte wären ja im weitesten Sinne gleich relevant, auch wenn der Mensch kein Herbivor wäre, sofern er sich pflanzlich ernähren kann. Das ist eine Frage, die wir natürlich mal erklären müssen, aber was der Mensch im Laufe der Evolution war oder nicht war, ist jetzt, wenn er sich auch anders ernähren kann, gar nicht so relevant. Auf der nächsten Folie sieht man dann einige unterschiedliche Verdauungstrakte vom Menschen, vom Schwein, von Hunden, vom Orang-Utan, Kängurus, Schafen, von Pferden und von Koalas, also von unterschiedlichen Herbi-, Omni- und Karnivoren. Und man sieht, der menschliche Verdauungstrakt gleicht keinem davon. Wenn man unbedingt etwas finden möchte, was so ähnlich aussieht, würde ich sagen, eine Mischung aus Schwein, Hund und Orang-Utan würde dem am nächsten kommen. Aber man sieht im Vergleich zu den dreien überall relevante Unterschiede, physiologisch relevante Unterschiede.
Was die Länge von Dünndarm, Dickdarm, Größe des Magens etc. betrifft?
Genau, vor allem auch das Verhältnis zueinander. Das sehen wir ebenfalls auf der Folie. Wenn wir den Menschen vergleichen mit anderen Menschenaffen, dann sehen wir, dass im Verhältnis zum Dickdarm der Dünndarm beim Menschen unproportional lang ist, beziehungsweise der Dickdarm sehr kurz, sehr schwach ausgeprägt ist. Das ist der größte Unterschied zwischen dem Menschen und dem Menschenaffen. Und der Grund dafür ist gar nicht primär mal nur die Art der Lebensmittelauswahl, sondern vor allem die Zubereitung der menschlichen Nahrung. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, ist der Mensch ein Omnivor, Carnivor oder Herbivor? Einige Publikationen bezeichnen ihn als Cucinivor oder als Cookivor. Hat das nichts mit Keksen zu tun, mit den Cookies, sondern mit dem Kochen. Und eine der prägendsten Einflussgrößen auf die menschliche Entwicklung war die Entdeckung bzw. die Nutzbarmachung des Feuers, weil das Zubereiten von Speisen eine Art Externalisierung des Verdauungsvorganges ist, Energie spart und so deutlich hochwertigere, energiedichtere Nahrung für den Menschen produziert, indirekt. Die Nahrung wird dadurch nicht per se energiereicher, aber man muss weniger Energie, Verdauungsenergie auf die Nahrung verwenden, um sie zu verstoffwechseln. Und daher konnte dann unter anderem eben auch der Verdauungstrakt insgesamt, aber vor allem der Dickdarm auch kleiner werden. Und im Laufe der menschlichen Evolution nahm der Fleischkonsum beträchtlich zu. Auch das ist ein Grund, weil mit einem höheren Anteil an tierischen Produkten ist der Dickdarm weniger relevant für den Menschen. Weil wir sehen, bei Herbivoren oder auch bei Omnivoren mit einem höheren Anteil an pflanzlicher Ernährung stärker ausgeprägte Dickdärme im Vergleich jetzt zu klassischen Karnivoren, die einen sehr, sehr kleinen, unscheinbaren Dickdarm haben. Und durch die Kombination der gekochten Nahrung mit dem höheren Anteil an tierischen Produkten im Laufe der letzten 2 Millionen Jahren hat sich der Verdauungstrakt des Menschen so entwickelt, wie er heute ist.
Also zusammenfassend kann man auf den Punkt gebracht sagen, der Mensch ist weder ein klassischer Karnivor, ein klassischer Herbivor, noch ein klassischer Omnivor, denn der Mensch ist das einzige Lebewesen, das kocht und entsprechend anders ist der Verdauungstrakt verglichen mit allen anderen Tieren.
So würde ich das kategorisieren, beziehungsweise so kategorisieren als einige Veröffentlichungen. Der Mensch ist einfach der kochende Affe. Mhm. Und das Kochen spielt schon seit langer Zeit, geraumer Zeit, eine Rolle in der menschlichen Ernährung. Das zeigt auch dann die nächste Folie. Wir haben sehr gute Clear Evidence, also klare Beweise, dass der Mensch seit vielen Hunderttausenden von Jahren kocht. 6, 7, 800.000 Jahre ist es sehr gut belegt. Debattierbare Evidenz, debatable Evidence, gibt es bis etwa 2 Millionen Jahre zurück. Und davor heißt es auch nicht, dass der Mensch definitiv nicht gekocht hat, aber dann ist es eben so, dass es da wirklich wenige Funde zu diesem Thema gibt. Aber irgendwas zwischen 600.000, 700.000 Jahren und 2 Millionen Jahre kocht der Mensch und entsprechend groß und schwerwiegend und bedeutend ist die Prägung dieses Verhaltens auf die menschliche Physiologie. Zum Thema des Fleischkonsums ist es so, dass man hier klare Evidenz bis zu circa 2 Millionen Jahren hat. Und man kann klar sagen, seit 2 Millionen Jahren spielt potenziell mit steigender Menge im Laufe der letzten 2 Millionen Jahren der Konsum von tierischen Produkten und Fleisch eine zentrale Rolle in der Ernährung des Menschen. Und bis vor etwa 3,5 Millionen Jahren gibt es debatable evidence, wo man sagen kann, okay, das ist nicht ganz klar. Und davor gibt es jetzt keine Funde, das heißt aber absolut nicht, dass davor keine tierischen Produkte oder kein Fleisch in relevanter Menge gegessen wurde. Es gibt halt keine Funde. Wenn wir uns angucken, seit wann der Mensch eine klassische Landwirtschaft betreibt, die damit einherging, dass auch pflanzliche Lebensmittel, Getreide etc. dann eine größere Rolle gespielt haben, dann sind das je nach Gebiet 10, 12, 14.000 Jahre. Also grafisch sieht man das dargestellt, es ist ein sehr, sehr kleiner Zeitraum und entsprechend ist der Mensch natürlich heute nicht mehr komplett in der Altsteinzeit verhaftet, aber wir haben zumindest an einigen zentralen Stellen natürlich Anpassungen an die Landwirtschaft. Wenn wir uns zum Beispiel darüber unterhalten, wie viel Amylase der Mensch bildet als Antwort auf die stärkehaltigere Ernährung.
Was ist Amylase?
Also Amylase ist ein Enzym, das Kohlenhydrate spaltet, das Stärke spaltet, Stärke explizit. Und wenn wir uns die Amylase-Konzentration unterschiedlicher Menschen heutzutage selbst noch auf dem Planeten angucken, sehen wir, dass jene, die schon historisch längere, über mehrere tausend Jahre hinweg Landwirtschaft betreiben und einen höheren Anteil an Stärke in der Ernährung haben, höhere Amylase-Speichelkonzentration haben.
Stärke über Kartoffeln, Getreide etc.
Genau. Im Vergleich zu jenen Populationen, die bis vor wenigen Hunderten oder wenigen Tausenden Jahren noch eher klassische Jäger und Sammler waren. Auch da gibt es ja noch einige Populationen. Und das heißt, es gibt natürlich eine genetische Anpassung in manchen Aspekten, in vielen aber auch nicht. Und daher ist die Paleo-Bewegung, auch wenn sie in ihrer populären Ausprägung in vielen Fällen schon ein bisschen absurd ist, grundsätzlich einmal kein uninteressantes Thema, dass man sich anguckt, was hat zum Beispiel Boyd Eden zum Thema der Paleo-Ernährung in der wissenschaftlichen Literatur publiziert und welche Rückschlüsse können wir dann eben für unsere heutige Ernährung daraus ziehen.
Wer war das?
Boyd Eden ist der Begründer der Paleo-Ernährung im wissenschaftlichen Kontext, wohingegen ja im populären Kontext wahrscheinlich die meisten sagen würden, Lauren Corden ist der Begründer. Aber Boyd Eden und auch ein, zwei Kollegen von ihm haben die wichtigsten Paper zum Thema der Paleo-Ernährung publiziert. Und in der Grafik sieht man dann auch noch am Zeitstrahl Veganismus. Allerdings ist der Balken so klein, dass man ihn selbst mit der Lupe, die noch dazugegeben hat, nicht sieht, weil Veganismus ist in seiner heutigen Ausprägung, in dieser sehr konsequenten, wirklich komplett frei von Tierprodukten stattfindenden Ernährungsweise noch keine 100 Jahre alt. 1944 wurde das Wort vegan von Donald Watson, Elsie Shrigley und weiteren damals als Non-Dairy Vegetarians bezeichneten Personen etabliert. Natürlich gab es auch schon einige Jahrzehnte davor Leute, die das gemacht haben, aber nicht in einem relevanten Maßstab. Und es gibt bis heute keine Bevölkerungsgruppe, die sich so ernährt hätte. Und entsprechend sollten wir, und das ist der Grund, warum ich die Folie mit reingebracht habe, einfach sehr vorsichtig damit sein, irgendwelche absoluten Aussagen zum Thema der veganen Ernährung zu vollbringen, weil wir keinerlei Daten haben und keinerlei historischen Track Record. Weil es ist schon ein Argument zu sagen, wenn wir wissen, dass Menschen seit Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, Millionen von Jahren Dinge für ihre Ernährung herangezogen haben, die dazu geführt haben, dass wir heute da sind, wo wir sind, dann ist das kein Beweis, dass dieses Lebensmittel unbedingt notwendig ist, aber es zeigt schon mal, dass es zumindest
funktioniert.
Genau, funktioniert. Mhm. Und wenn wir nicht genau wissen, was wir tun sollten, es vielleicht eine sichere Bank wäre, das zu machen. Und wenn man eben sagen möchte, nee, wir wollen uns jetzt komplett anders ernähren, wir wollen uns rein vegan ernähren, dann liegt es an der veganen Bewegung, diese Beweislast auch zu bringen. Das ist der zentrale Aspekt, den ich mit der Folie rüberbringen wollte.
Also zusammenfassend kann man an der Stelle sagen, der Mensch ernährt sich seit Millionen von Jahren sowohl mit tierischen als auch mit pflanzlichen Produkten, kocht auch oder erwärmt, erhitzt die Nahrung seit vermutlich 2 Millionen plus minus Jahren, vielleicht schon etwas länger. Und Veganismus ist auf dem Zeitstrahl sehr neu, also eben 1944, meintest du, wurde das Wort geprägt, also noch keine 100 Jahre, dass es Personen gibt, die sich wirklich komplett ohne tierische Produkte ernähren. Und ehrlicherweise muss man an der Stelle ja auch dazu sagen, dass es die meisten ja nicht ihr ganzes Leben lang schon machen, sondern erst irgendwann im Laufe ihres Lebens damit anfangen, darauf zu verzichten. Und entsprechend würdest du eben sagen, von der Basis her, von der man ausgehen sollte, ist es natürlich nicht der Veganismus, sondern eben die omnivore Ernährung.
Genau, das ist wirklich ein zentraler Punkt, der viel zu wenig besprochen wird und den auch ich in der weiter zurückliegenden Vergangenheit zu wenig besprochen habe und deswegen versuche in der jüngeren Vergangenheit dann stärkeren Fokus drauf zu legen, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, ob man in seinen 20er, 30er, 40er Jahren, nachdem die eigene Mutter omnivor gelebt hat, man selbst in den ersten 10, 15, 20 Jahren omnivor gelebt hat, man dann im Erwachsenenalter auf eine vegane Ernährungsweise umsteigt, im Vergleich zu einer Ernährungsweise, die schon von der Mutter und dann auch vom Kind von den ersten Lebensjahren an gemacht wird. Das hat komplett unterschiedliche Einflüsse auf die Entwicklung, auf die Gesundheit des Lebewesens. Und dazu kommen wir später noch im Laufe des Vortrags. In Form der Multigenerationsmodelle mit unterschiedlichen Tierarten sehen wir, dass eine Ernährungsweise, die nicht optimal an den Nährstoffbedarf der jeweiligen Spezies angepasst ist, sich über mehrere Generationen hinweg noch stärker negativ auswirkt. Das heißt, eine erste Generation, deren Mütter noch während der Schwangerschaft eine bedarfsdeckende Ernährung hatten und die auch dann in den ersten Lebensmonaten eine bedarfsdeckende Ernährung hatten, die leiden im Laufe ihres Lebens weniger unter einer Fehlernährung im Vergleich zu deren Kindern, also deren Nachfahren und deren Kindeskindern. Und diese Daten haben wir ja zum Thema der veganen Ernährung überhaupt nicht. Ich sage jetzt auch nicht, dass es ganz klar zweifelsohne so ist, dass es negative Effekte geben wird, aber wir wissen es nicht und es gibt zumindest, und das ist ja eines der zentralen Themen, einige indirekte Hinweise, dass es Probleme geben kann, dass es Risiken gibt und dieses Problembewusstsein müssen wir halt schulen. Mhm.
Du meintest genau Eingangs, du startest eben mit der Anatomie, mit der Geschichte. Ist die damit jetzt abgeschlossen? Gehen wir über zu den Nährstoffen?
Genau, die ist damit weitestgehend abgeschlossen. Vielleicht eine Sache noch, wenn man sich die Präsentation ansehen sollte, dann sieht man auf der Folie, über die wir jetzt gerade zusammenfassend gesprochen haben, noch eine Grafik vom Journal of Internal Medicine mit einem Zeitstrahl zu der Entwicklung des Menschen beziehungsweise zu der Ernährung des Menschen während seiner Entwicklung. Und dort wird der Homo sapiens tatsächlich als kochender Carnivore bezeichnet, also seine Ernährung als Carnivorous. Das, damit man das richtig einordnet, das heißt auch in diesem Kontext natürlich nicht, dass die Wissenschaftler der Publikation davon ausgehen, dass der Mensch das ist, was heute in den sozialen Medien als Carnivore bezeichnet wird. Quasi wir essen nur, vor allem da wird es ja auch immer als rohes Fleisch gegessen und rohe Organe etc. und quasi gar keine Tierprodukte, sondern natürlich heißt hier Carnivorous, dass einfach eine sehr fleischbetonte Ernährungsweise vor allem eben in den nordeuropäischen Gebieten stattgefunden hat und eben im Vergleich zu der omnivoren Ernährung, die schon noch zum Teil etwas pflanzenbetonter war, die Ernährungsweise des Menschen sich im Prinzip eigentlich bis zum schrittweisen Übergang zum Ackerbauern zum Landwirt schon sehr tierproduktbetont ausgeprägt hat und dann aber eben etwas pflanzlicher wurde und leider auch, da gibt es leider auch genügend fossile Funde, die das zeigen, im Rahmen der neolithischen Revolution, klingt ja nach einer Revolution auf was Gutem, und die neolithische Revolution war definitiv für die Spezies Mensch wichtig, weil das einfach eine große Gruppe an Menschen auf engem Raum versorgen konnte mit Nahrungskalorien. Die Gesundheit des Individuums litt aber darunter, weil der Speiseplan plötzlich restriktiver wurde. Die Lebensmittelauswahl von Jägern und Sammlern ist sehr breit. Jene Auswahl von Ackerbauern und von Viehhaltern war deutlich kleiner. Und die Körpergröße des Menschen ging zurück. Eine Reihe an chronischen Erkrankungen wurde mehr und mehr prävalent. Vieles davon hat sich natürlich im Laufe der letzten 10.000 Jahren wieder reduziert und verbessert. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, viele dieser anscheinenden Revolutionen, sei es auch zum Beispiel die grüne Revolution, die landwirtschaftliche Revolution, viele technische Revolutionen sind oft für die Spezies Mensch sehr vorteilhaft. Das heißt aber nicht, dass es für das Individuum Mensch auch vorteilhaft sein muss.
Hm. Dazu vielleicht auch noch kurz, weil du meintest, dass in der Publikation wurde eben auch explizit angegeben, dass es der kochende Carnivorus war und online aber oft das Ganze ja dann roh ausgelegt wird. Also das ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung von was auf Social Media praktiziert wird zu was in dieser Publikation veröffentlicht wurde.
Ja, also die carnivore Ernährung in ihrer heutigen Ausprägung hat hat auch jede Menge Fehlinformationen und seltsame Annahmen, die nichts mit der Datenlage zu tun haben. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, die vegane Bewegung trifft viele falsche Annahmen, das tut sie, aber auch die carnivore Bewegung trifft viele falsche Annahmen und natürlich die meisten Menschen, die sich nur rudimentär mit Ernährung beschäftigen und dann darüber sprechen wollen, treffen da viele falsche Annahmen.
Wunderbar, dann würde ich sagen, auf zu den Nährstoffen, oder?
Jawohl, sehr, sehr gerne. Die erste Folie zu den Nährstoffen ist mit einem Zitat gespickt, was mir sehr wichtig ist, weil es aufzeigt, dass die Besprechung von Nährstoffen im Kontext der Essentialität heutzutage oft nicht richtig geführt wird.
Also Essentialität, die Stoffe sind lebensnotwendig, aber der Körper kann sie nicht selber produzieren.
Genau, also ja, aber weil das Paper, was ich da zitiere, man sieht in der Präsentation alle Quellen dann auch am Ende mit den Hochzahlen versehen, also man kann sich überall gerne noch weiter einlesen. Die Publikation macht das überzeugende Argument, dass sie, so wird das dann auch gesagt, die Definition von essentiellen Nährstoffen erweitert werden sollte, aufgrund des neueren Wissens, das wir über die Nährstoffe haben. Denn, und hier wird auch wortwörtlich zitiert, in the past, recognition that the nutrient plays an essential role has been linked to its ability to prevent a specific deficiency disease or whether it can be synthesized by the human body. Das ist das, was du auch gesagt hast. Mhm. Grundsätzlich sehen wir essentielle Nährstoffe als jene, zu denen es ganz klare Mangelerkrankungen gibt. Mhm. Vitamin-C-Mangel, Skorbut beispielsweise, B12-Mangel, Anämie, pernicöse Anämie beispielsweise. Das heißt, da ist es ganz klar, natürlich ist es ein essentieller Nährstoff, weil wenn wir diesen Nährstoff nicht in der Ernährung des Menschen haben, dann treten schwere und auf Dauer auch nicht mit dem Leben vereinbare Erkrankungen auf. Und warum? Weil der menschliche Körper sie eben nicht oder nur in einer so geringen Menge synthetisieren kann, dass es ernährungsphysiologisch völlig irrelevant ist.
Und eben trotzdem zum Tod oder zur Erkrankung
führt. Oder zumindest genau zu schweren körperlichen Einschränkungen führt. Genau. Die Publikation spricht weiter. The definition of essential nutrients needs to be expanded to reflect advances in scientific knowledge. Und dann geht es dann noch weiter, man kann sich das gerne dann im Englischen noch durchlesen. Letztendlich zusammenfassend, was hier gesagt werden möchte, ist, wir wissen mittlerweile, dass der menschliche Körper eine Eigensynthesekapazität für gewisse Nährstoffe hat, die aber in einigen Fällen nicht ausreicht für eine optimale Gesundheit beziehungsweise in den kritischen Lebensphasen, in den sensiblen Lebensphasen für eine optimale Entwicklung. Das heißt, nicht nur Nährstoffe, die mit einer Mangelerkrankung einhergehen und die der menschliche Körper quasi absolut nicht produzieren kann, sind für den Menschen wichtig, sondern eben auch noch eine Reihe weiterer. Und je mehr wir über Nährstoffe wissen, desto mehr der früheren Vitamine, denen der Vitaminstatus wieder aberkannt wurde und der essentielle Nährstoffstatus, gelangen wieder mehr in den Fokus der Ernährungswissenschaft, weil wir sehen, ja, man stirbt nicht, wenn man diese Nährstoffe nicht hat. Ja, man wird auch nicht sofort akut krank, aber das Risiko für gewisse Erkrankungen kann steigen und das Wohlbefinden, das Wohlergehen, die Lebensqualität kann darunter leiden. Und die Grafik, die da gezeigt wird, illustriert eben ganz gut, dass es quasi ein mehr oder weniger fließender Übergang ist zwischen jenen Nährstoffen, die wir ganz klassisch als auch schon früher essentiell ansehen, die klassischen Vitamine, die essentiellen Fettsäuren, die essentiellen Aminosäuren und die essentiellen Mineralstoffe. Und auf dem anderen Spektrum die ganz klar nicht essentiellen Stoffe, wo wir sehen, da gibt es keine deutlichen gesundheitlichen Vorteile, wenn die in höherer Menge zugeführt werden. Der Körper kann die in ausreichender Menge synthetisieren. Dazwischen gibt es aber eben viele Nährstoffe, die sich auf diesem Kontinuum befinden. Und hier gibt es große interindividuelle Unterschiede. Das heißt, nicht für jede Person sind all diese Nährstoffe im selben Maße relevant. Es macht auch einen Unterschied, in welcher Lebensphase wir uns befinden, wie gesund oder ungesund der Organismus ist. Denn die Stoffwechselwege zur Synthese von Nährstoffen können auch durch gewisse chronische Erkrankungen eingeschränkt werden. Und daher ist es eben summa summarum einfach deutlich komplexer und dieses schön einfache, aber leider falsche Modell zu sagen, wenn deine Ernährungsweise diese essentiellen Vitamine, Mineralstoffe, essentiellen Fettsäuren und Aminosäuren enthält, dann passt es auf jeden Fall und dann kann man quasi eine Checkliste führen. So einfach ist es leider nicht. Und das musste auch ich einsehen, weil auch ich, mir wäre es lieber, wenn es so wäre, weil das ist einer der Aspekte, warum eine vegane Ernährung, die ja schon viele Lebensmittelgruppen restriktiert, in einigen Fällen zu Problemen führen kann. Aufgrund dieses Kontinuums einer Reihe an Nährstoffen, die wir überwiegend oder ausschließlich in Tierprodukten finden, die in der Allgemeinbevölkerung noch wenig Beachtung gefunden haben, weil sie eben nicht so ganz klassisch essentiell sind, aber mehr und mehr Forschungsarbeiten zeigen, dass sie eine relevante gesundheitliche Bedeutung für den Menschen haben.
Und vermutlich eben für manche Personen mehr oder weniger relevant von außen zugeführt werden müssen, weil sie eben besser oder schlechter selber synthetisiert werden können.
Vollkommen richtig. Und dass wir nicht nur innerhalb einer Bevölkerung durchaus große Variablen sehen, sondern dass wir zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen auch sehr stark ausgeprägte Unterschiede sehen. Vermutlich sogar stärker ausgeprägte Unterschiede als innerhalb einer Bevölkerung. Das haben wir, du erinnerst dich vielleicht an die zum Beispiel Arachidonsäure-Reihe, wo wir sehen, dass im Durchschnitt, gibt natürlich immer Ausreißer, aber im Durchschnitt indische Populationen, einige afrikanische, einige asiatische, deutlich bessere Eigensynthesekapazitäten haben für die Arachidonsäure, als es einige kaukasische, europäische Bevölkerungsgruppen hatten. Und das hat einfach mit der evolutiven Prägung der jeweiligen Gruppe zu tun, weil die europäische, nordeuropäische Ernährung einfach im Durchschnitt viel tierproduktbetonter war, als es jetzt zum Beispiel die indische war, die ja schon eine deutlich längere, zumindest vegetarische, eine vegetarische Geschichte hat.
Und damit Arachidonsäure arm.
Eher mehr zumindest, genau, weil da jetzt auch nicht jeden Tag mehrere Eier gegessen werden und entsprechend ist die Ernährung im Schnitt zumindest arachidonsäureärmer, genau. Und dasselbe trifft auch auf andere Nährstoffe zu, auf Cholin. Auch hier sehen wir, dass europäische Populationen schlechtere Cholinbildner sind im Durchschnitt. Wir sehen aber auch, dass es natürlich zwischen den Geschlechtern, zwischen den Altersgruppen, auch hier innerhalb einer Bevölkerung große Unterschiede gibt. Genau. Und ja, die nächste Folie ist, die müssen wir jetzt nicht im Detail durchgehen, aber die, glaube ich, ist ganz klug und sinnvoll, sich einmal wirklich anzugucken, weil die ist so ein aktueller Versuch, die wichtigsten essentiellen / semi-essentiellen Nährstoffe aufzuführen.
Das ist eine sehr große Aufzählung.
Das ist eine sehr große Aufzählung.
Also wirklich mit allen Vitaminen, allen Mineralstoffen, Fettsäuren, Aminosäuren etc.?
Genau, das ist eine sehr, sehr ausführliche Grafik. Auch die Vitaminoide werden genannt, gewisse bioaktive Substanzen mit Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Und auch hier werden einige weitere noch nicht genannt, wo es zumindest die Idee gibt, es gibt gewisse Sphingolipide beispielsweise, die von manchen Publikationen als gesundheitlich sehr relevant eingestuft werden, die wurden hier weggelassen. Also das ist eh schon eine Abstraktion, aber so viel ausführlicher, als es in den meisten anderen Fachbüchern der Fall ist. Und eben auch bei den Aminosäuren werden nicht nur die klassischen 9, beziehungsweise bis vor einigen Jahrzehnten waren es ja nur 8, dann wurden es 9 Aminosäuren, die als essentiell gelten. Mittlerweile sind auch mit Prolin, mit Glycin und weiteren auch einige weitere Aminosäuren im Gespräch, die zumindest für gewisse Lebensphasen sehr wichtig sind. Auch bei den Fettsäuren, die erste Fettsäure, die als essentiell klassifiziert wurde, war die Linolsäure, die Omega-6-Fettsäure. Erst einige Zeit später wurde vom selben Forscherteam die Alpha-Linolensäure als essentiell anerkannt. Und bis zum heutigen Tag sind das eigentlich die einzigen zwei klassisch essentiellen Fettsäuren. Wir sehen aber in Experimenten, wenn wir zumindest im Tiermodell, weil bei Menschen wurde das nach meinem Verständnis bis dato nicht gemacht, aber auch die Essentialitätsbestimmung dieser Fettsäuren stammt ja aus dem Tiermodell. Und wenn man zum Beispiel den Nagetieren keine Alpha-Linolensäure und keine Linolsäure gibt, sondern nur Arachidonsäure und Docosahexaensäure, also die langkettigen Derivate dieser Fettsäuren, haben sie ebenfalls keine Fettsäuremängel. Und von daher ist zumindest in einigen Publikationen die Hypothese aufgestellt worden, dass die eigentlich essentiellen, die Arachidonsäure und die Docosahexaensäure sind und die anderen beiden Vorläufer zwar auch dazu dienen können, die zu bilden, aber natürlich vor allem im Menschen deutlich weniger effizient und dass das eigentlich nicht die wirklich essentiellen sind. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch einige Fettsäuren, die weiterhin im Gespräch sind, vielleicht auch eine essentielle Rolle zu haben. Du erinnerst dich vielleicht, das Thema der Pentadecansäure wurde von mir vor einigen Tagen in einer Story aufgegriffen und auch hier gibt es noch viel zu wenig Daten, um zu sagen, das ist definitiv eine essentielle Fettsäure, aber die Publikationen, die hier von dem Team von Van Watson et al. Über die letzten 5 Jahre gemacht wurden, die machen schon einen überzeugenden Fall dafür. Und auch hier sehen wir leider, dass mit wenigen Ausnahmen Pentadecansäure halt überwiegend in tierischen Produkten steckt und mit den wenigen pflanzlichen Fettquellen, zum Beispiel Palmöl wäre hier eine Fettquelle, die ein Zehntel der Pentadecansäure von Butter enthält, aber immer noch mehr als alle anderen pflanzlichen Fette. Damit wird man den Bedarf dann nicht wirklich decken können. Und auch hier ist die Pentadecansäure so eine essentielle Fettsäure im Sinne, dass man stirbt, wenn man ihn bekommt? Offensichtlich nicht, weil der menschliche Körper hat quasi keine Eigensynthesekapazität für Pentadecansäure, aber sonst könnte man nicht jahrzehntelang vegan leben, wenn sie so essentiell wäre. Aber ist es eventuell einer von mehreren Bausteinen in dem Umstand, dass viele vegan lebende Menschen über längere Zeit hinweg Schwierigkeiten mit ihrer Gesundheit bei veganer Ernährung kriegen, die dann sich verbessert durch die Inklusion von tierischen Produkten? Vielleicht. Und das ist eben der Grund, warum es so schwierig ist zu sagen, ja okay, Eier enthalten Arachidonsäure und Cholin, dann supplementieren wir das, dann haben wir alles vom Ei abgedeckt. Oder Milchprodukte enthalten Calcium und Riboflavin, das supplementieren wir, dann ist alles abgedeckt. Nee, gerade das ganze Fettsäurespektrum ist deutlich komplexer als wir das denken und die meisten haben wahrscheinlich nie von der C15-Pentadecansäure gehört und es ist auch fraglich, ob sie wirklich eine zentrale Rolle spielt, aber es ist zumindest etwas, worüber wir uns leider Gedanken machen müssen. Ich wünschte, es wäre einfacher. Es wird dann gesagt, ja, aber das Van Watson, die hat ja auch eine Firma, die verkauft ja diese C15-Pentadecansäure. Ja, natürlich tut sie.
Also jetzt nicht Watson Nutrition, nee, genau. Sondern der Watson von der Publikation.
Genau, die heißt Van Watson, das ist natürlich eine Conspiracy. Genau, und die hat mit Fatty 15 eine Unternehmung gegründet, die auch verkaufen. Und Leute sind dann sehr schnell damit, das zu dismissen und sagen, naja, die verkauft das, die hat ja Conflicts of Interest, der glaubt ja mal gar nichts, die publiziert das nur, damit sie halt mehr Produkte verkauft. Und das ist ein so falscher Zugang zu dem ganzen Thema, denn was am Anfang stand, war ihre Forschung. Mhm. Die Firma resultierte aus der Forschung. Genauso wie jede andere, jedes Thema, was wir heute im menschlichen Leben haben, war eine Entdeckung, die dann natürlich kommerzialisiert wurde. Mhm. Warum auch nicht? Weil du willst ja auch zum einen, jeder muss von irgendwas leben und man möchte ja diese Entdeckungen der Menschheit auch zugänglich machen. Das heißt, wenn sie das machen würde, wer soll es denn sonst machen? Und sie verdient ja auch damit Geld zu machen, wenn sie die Forschung betrieben hat. Was man natürlich sagen muss, es darf die Forschungsqualität nicht unter kommerziellen Interessen leiden. Mhm. Aber das kann man dann im Einzelfall ja beurteilen anhand der Publikationen.
Aber das ist ein bisschen wie bei uns, also ja, im übertragenen total. Sinne, so wir haben ja das beispielsweise Arachidonsäure-Produkt nicht gemacht, weil wir uns gedacht haben, hey cool, lass irgendein neues Produkt machen und im Nachgang gucken wir dann, was gibt es da an Daten und wie bekommen wir das verkauft und vermarktet, sondern wir haben uns die Daten angeguckt, haben gesehen, hey, Arachidonsäure ist eine relevante Fettsäure, die man bei rein pflanzlicher Ernährung nicht über die Nahrung bekommt. Kann man da irgendeine Lösung anbieten und so kam dann das Produkt zustande. Also da muss man halt ein bisschen die Reihenfolge beachten.
Genau, und das Thema ist ja bei vielen Stoffen aus dem Watson-Sortiment, sei es die Arachidonsäure, sei es das Cholin, auch DHA und EPA kamen einmal aus dem Aspekt, für die meisten ist mittlerweile eben das Algenöl schon genug akzeptiert, dass sie sagen, ja, das hören wir jetzt von so vielen Seiten, da muss was dran sein. Aber wenn wir 10 Jahre zurückgehen, selbst wenn wir nach 2018 gehen, als vegan-klischee Idee erschien, war das überhaupt nicht akzeptiert, dass DHA von den meisten supplementiert werden sollte. Jetzt sagt es 2024 auch die DGE in ihrem Positionspapier zur veganen Ernährung. Aber man muss eben immer den Zeitstrahl beachten. Wenn wir ins Jahr 1950 zurückgehen, als die ersten Leute, oder vielleicht war es auch Jahr 1955, man, Vitamin B12 wurde 1948 entdeckt bzw. isoliert und erst im Jahrzehnt danach kamen irgendwann einmal die ersten Informationen zu dem Thema an die Öffentlichkeit und als die ersten vegan lebenden Menschen dann in den 50er Jahren davon gehört haben, dass du jetzt B12 supplementieren musst, weil man das nicht in Pflanzen findet, da war mit Sicherheit dieselbe Aufregung, das ist doch nur von der Fleischlobby und das machen die doch nur, um uns mit Pillen vollzustopfen und so. Und heute akzeptiert das natürlich jeder.
Ja, wobei, das habe ich dir auch letztens erzählt und ist an der Stelle, finde ich, auch wichtig zu erwähnen, selbst das machen heute viele vegan lebende Personen nicht. Also, immer dass sie kein B12 supplementieren. Ich habe letztens mit einer Person gesprochen, die meinte, von 10 veganen Personen, die sie kennenlernt, supplementieren 7, also 70% kein B12. Und das sind aber gebildete Leute, Akademiker, die auch behaupten so, ja, ich habe schon mal von dem gehört, dass es eigentlich auch ganz gut wäre, das zu supplementieren, aber sie machen es nicht. Mhm. Und also da kannst du dir dann ausrechnen, wenn die das längerfristig machen, beziehungsweise also sich vegan zu ernähren, ohne zu supplementieren. Ich meine, bei B12, wenn du da die ersten Anzeichen merkst, dann ist es zu spät.
Voll. Das ist halt ein Glück im Unglück, weil gerade B12 eben eins der Nährstoffe ist, wo der menschliche Körper einen guten Speicher hat und wo du durchaus mal ein Jahr, 2 Jahre vegan leben kannst, ohne dass das Probleme macht, wenn du vorher einen guten Speicher hattest. Plus durch die Tatsache, dass mittlerweile ja wirklich mehr und mehr pflanzliche Milchalternativen, pflanzliche Fleischalternativen angeraten werden, kriegen es mittlerweile auch einige Menschen, ohne es zu wissen. Aber es zeigt eben, wie wenig sich viele Menschen immer noch damit beschäftigen. Und das ist ein großes Problem. Und B12 würde zumindest jemand, der sich ernsthaft mit der Thematik, also wenn sich jemand ernsthaft mit der Thematik im Detail beschäftigt, wird er zu keinen dieser Punkte großen Rückfragen haben. Aber wenn man sich oberflächlich mit veganer Ernährung beschäftigt, wird sehr schnell deutlich, nee, B12 brauchst du wirklich. Und wenn man sich eben ausführlicher beschäftigt, wird es auch klar, nee, das reicht eben nicht nur, weil du lässt einfach mehrere Gruppen an Lebensmitteln weg, die eine Fülle an Nährstoffen bringen, die im Laufe der menschlichen Evolution ein regelmäßiger Bestandteil waren. Und daher sind eben auch diese Neuentdeckungen ein natürlich ernährungswissenschaftlich wahnsinnig spannendes Feld, aber auch ein frustrierendes, weil es aufzeigt, dass wir noch nicht, bei weitem noch nicht alles über Ernährung wissen und wir uns auch darauf einstellen dürfen, können, müssen, dass in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten noch weitere Nährstoffe mit Bedeutung für den Menschen entdeckt werden, die vielleicht, vielleicht auch nicht, überwiegend in tierischen Produkten vorkommen. Wir werden vielleicht auch ein paar entdecken, die überwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen, wo dann die Carnivore-Bewegung sich in der Argumentationsnot befinden wird, dass sie vielleicht doch aber Pflanzen essen sollte, was auch meine Empfehlung wäre. Weil vor allem in den kritischen Lebensphasen ist es natürlich meine Empfehlung, dass weder rein pflanzlich noch rein tierisch gegessen wird, sondern halt eine ausgewogene Ernährung vollzogen wird. Und auch bei den Vitaminen gibt es Anwärter, die noch weitestgehend unbekannt sind für essentielle Nährstoffe. PQQ wäre so ein Beispiel, das Pyrrolokinolin-Kinon, Zungenbrecher, ehemals als Vitamin B14 klassifiziert, ist ein Vitaminoid/eventuell Vitamin, das schon vor Jahrzehnten mal in der Diskussion war, das auch mal einen Vitaminstatus hatte, dieser dem PQQ aber aberkannt wurde, weil man gemerkt hat, nee, der menschliche Körper hat eine Eigensynthesekapazität hierfür. Die Frage ist aber, wie ausreichend ist die und vor allem in welchen Lebensphasen ist die ausreichend? Und wir sehen jetzt schon am Markt die ersten Produkte, die auch PQQ in die Multinährstoffe einbinden und vielleicht werden wir irgendwann auch zu dem Rückschluss kommen. Die Datenlage ist jetzt hier, muss man sagen, wirklich noch relativ dünn, dass es zwingend notwendig ist, aber wir werden vielleicht zukünftig auch zu dem Entschluss kommen, nee, PQQ ist ein Stoff, den man regelmäßig zuführen sollte. Und wenn dann vielleicht zukünftig PQQ auch in Watson-Produkten drin ist und ich dann ein Video über PQQ mache, dann werden natürlich die Leute sagen, ja, das sagst du jetzt nur, weil es auch ein Produkt bei Watson gibt. So, nee, hier können wir dann und verweisen uns, auf diese Folge.
Ja, plus uns wäre es ja viel lieber, wenn wir nicht die ganze Zeit die Formulierungen ändern müssten.
Ja, voll.
Und weil es ist so aufwendig.
Und ich wünschte auch, ich könnte endlich mal Videos machen, abseits von einzelnen Nährstoffen. So, das sind Videos, die nicht wahnsinnig gut gehen, die wahnsinnig viel Aufwand sind, die wahnsinnig trocken sind. Ich würde auch lieber spannendere Dinge machen, aber es ist halt notwendig. Und auch bei den Vitaminen gibt es einige Vertreter, die abseits des B12s relevant sind. Vitamin A ist ein schönes Beispiel, weil jetzt 2024 auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 8 Jahre nach ihrer ersten Position zum Thema der veganen Ernährung ebenfalls Vitamin A als potenziell kritisch für jene einstuft, die Konvertierungsstörungen aufweisen und eben nicht aus dem pflanzlichen Carotinoiden ausreichend Retinol bilden kann. Wir aber nicht wirklich wissen, wie hoch jetzt die Prävalenz an diesen Personen ist. Einer der Gründe, warum auch Vitamin A in den Multinährstoffen drin ist. Und ich habe das zum ersten Mal ein Video dazu gemacht, 2020, glaube ich, war das. Kann man sehen, ist immer noch auf YouTube. Und auch in den Jahren davor war das zumindest ein Thema, das schon peripher in meinem Gedankenkosmos drin war. Ist aber eben für die meisten Menschen nicht Thema gewesen. Und auch das Thema Vitamin K2, Menakinon, auch ein Thema. Wir haben K2 natürlich in den Multinährstoffen drin und das ist ein spannendes Thema. Die Inhalte kommen dabei erst jetzt auch dazu, weil es einfach so viele Stoffe gibt, über die zu sprechen wäre. Und daher haben so viele Menschen einfach so vieles noch nicht am Schirm, was für sie relevant wäre.
Hm. Genau. Gibt es noch weitere Folien zum Thema der Nährstoffe?
Nee, andere gibt es nicht, aber ich hätte noch kurz 2 Sachen zu dieser Folie.
Gerne.
Denn wir waren jetzt erst bei den Aminosäuren, bei den Fettsäuren und den Vitaminen. Es gibt ja noch eine Gruppe an sogenannten Vitaminoiden, zu denen Stoffe zählen, die eben vitaminähnlich sind. Und die haben die meisten Leute gar nicht am Schirm. Und ein Vitaminoid ist mittlerweile zum Glück hoffentlich den meisten vegan lebenden Menschen bekannt und zeigt, dass eben die Gruppe der Vitaminoide durchaus Relevanz für uns hat, nämlich das ehemalige Vitamin B4, Cholin. Wir haben einen eigenen Podcast zu Cholin, können wir gerne da verlinken. Aber Cholin ist eben, also Cholin war schon mal ein Vitamin, nämlich Vitamin B4. Generell, die Vitaminoide sind auch der Grund, warum in den klassischen Vitaminen immer wieder Löcher drin sind. Man sieht ja, Vitamin B1
gibt es. Und bei den B-Vitaminen.
Bei den B-Vitaminen auch. Es gibt B1, B2, B3. B4 gibt es offiziell nicht, weil es war mal Cholin, wurde dann ja aberkannt, dass es B4 ist. Dann gibt es B5, B6, B7, B8 gab es mal. Das war das Inositol, in der klassischen Gruppe aber heutzutage nicht mehr zu finden. B9 gibt es. Vitamin B10 findet man unter den klassischen Vitaminen nicht. Das war früher mal das PABA, die Para-Amino-Benzoesäure. Vitamin B11 ist die Salicylsäure, ist heute auch nicht mehr als Vitamin kategorisiert. B12 kennen wir wieder, das ist das Cobalamin. B13 wurde früher, also die Orotsäure wurde damals als B13 bezeichnet. B14 ist das, oder war früher das PQQ. Und der Term B15 bezeichnete das, was wir heute als DMG, als Dimethylglycin bezeichnen. Und theoretisch Coenzym Q10, Ubiquinon, die zwei Formen, wären auch noch Vitaminoide im weitesten Sinne. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass alle Vitaminoide wieder über die Nahrung zwingend zugeführt werden müssen. Aber zumindest würde ich sagen, wir sollten uns die alle nochmal angucken, weil sich in der Retrospektive zeigte, dass zum Beispiel Cholin für die allermeisten Menschen Thema ist, dass Inositol für manche Menschen ein Thema ist. Und die weiteren muss man sich eben im Detail angucken. Auch das habe ich noch nicht gemacht. Das heißt, ich habe die jetzt mit aufgezählt und hoffe, dass wir sie nicht brauchen, weil das würde das Thema unnötig verkomplizieren. Aber wenn sich zeigt, dass sie für gewisse Menschen in gewissen Lebensphasen relevant sind, dann müssen wir gucken, in welchen Nahrungsmitteln stecken die denn in relevanter Menge drin und wie können wir die zuführen. Und wenn wir merken, hey, einige von ihnen stecken vielleicht erneut wieder überwiegend in Tierprodukten, dann wird der Multinährstoff eben um das erweitert. Genau. Und dann, klar, die Mineralstoffgruppe ist noch auf der Folie zu sehen. Auch das ist jetzt ein Thema, mit dem sich die meisten schon beschäftigt haben, dass die DGE ja schon seit 2016 Calcium aufgrund der fehlenden Milch als kritischen Nährstoff bei veganer Ernährung nennt, Eisen, Zink, Selen aufgrund des Wegfallens vom Fleisch als potenziell kritischer Nährstoff zählt, Jod aufgrund des Wegfallens vom Fisch und der Milch, weil Milch eigentlich die Hauptquelle für Jod in der westlichen Ernährung ist, deswegen Jod als potenziell kritischer Nährstoff zählt. Und auch bei den Mineralstoffen gibt es einige Vertreter, die noch nicht als essentiell gelten, die wir aber vielleicht zukünftig als essentiell anerkennen werden und wo dann erneut eben die Frage gestellt werden muss, woher bekommen wir denn die über die Ernährung? Und die letzte Gruppe noch, die bioaktiven Substanzen. Ich kam damals, du erinnerst dich vielleicht, in der Zeit nach Vegan-Klischee.de haben wir ja auch viel über bioaktive Substanzen gesprochen, weil es da auch ein Kapitel in Vegan-Klischee.de, dem Kochbuch dazu gibt. Und da ging es ja hauptsächlich um sekundäre Pflanzenstoffe und um Ballaststoffe, also sprich bioaktive Substanzen aus pflanzlichen Lebensmitteln, die durchaus eine Rolle spielen. Und vielleicht sind auch gewisse dieser sekundären Pflanzenstoffe in einem sehr viel breiteren Sinne essentiell, weil die sind nicht relevant für oder die sind in vielen Fällen nicht relevant für physiologische Funktionen zur Aufrechterhaltung des Lebens des Menschen, aber sie können in einigen Fällen das Risiko für chronische Erkrankungen reduzieren und man möchte ja möglichst lange, möglichst gesund leben und damit wären sie indirekt einfach auch sehr relevant. Nicht essentiell, aber eben sehr relevant. Und Ähnliches trifft vermutlich auch auf die bioaktiven Substanzen aus Fleisch zu. Die Mebicos, die Carninutrients, Carnitin, Kreatin, Taurin, Carnosin, Ansarin und wie sie alle heißen. Auch die kann im Gegensatz zu den pflanzlichen sekundären Pflanzenstoffen der Mensch zum gewissen Maße selber bilden. Aber wir sehen in Studie nach Studie nach Studie, dass eine höhere Zufuhr der vorgeformten Stoffe mit einer ganzen Reihe an gesundlichen Vorteilen einhergeht. Zu fast allen haben wir mittlerweile Podcast-Episoden und Videos. Mehr dazu kommt noch. Und wenn man sich das alles
anguckt. Ich glaube, zumindest zu allen, die du gerade genannt hast, bilde ich mir ein.
Den Podcast haben wir schon zu allen, das stimmt. Ja, ja. Hydroxyprolin haben wir sehr peripher bis jetzt nur angesprochen, aber alle anderen haben wir auf jeden Fall schon im Detail besprochen.
Genau, ich im Zuge vom Carnosin-Podcast glaube ich, oder?
Hydroxyprolin würde ich denken, beim Kollagen haben wir es kurz
mitbesprochen. Ah, oder? Ja, stimmt.
Ansarin haben wir wahrscheinlich beim Carnosin-Podcast genau. mitbesprochen. Mhm. Genau. Und wenn man nicht komplett ideologisch verblendet ist und wenn man nicht einfach nur aus Prinzip keine Schwachstelle seiner eigenen Ernährungsweise zugeben möchte, dann muss man doch ehrlich, wenn man auf das guckt, sagen, wow, da sind so viele Stoffe drin, die wir überwiegend oder ausschließlich in Tierprodukten finden und wir wissen noch so viel über Ernährung nicht. Wie wäre es denn, wenn wir zumindest in den kritischen Lebensphasen ein bisschen vorsichtiger sind und von unserer orthodoxen, sturen Definition des Veganismus ein Stück weit abweichen, damit diese Lebensweise, das philosophische Konstrukt des Veganismus ein bisschen massentauglich werden kann, damit wir das eigentliche Ziel, nämlich die Ausbeutung, Grausamkeit gegenüber anderen Lebewesen auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren, wirklich auch erreichen können. Weil mit der sturen, orthodoxen Definition wird das nichts werden, weil es für einige einfach nicht machbar ist, weil es für sie ungesund ist und weil es für viele keine Option darstellt, weil sie sagen, naja, guck mal, was wir alles noch nicht wissen. Mhm. Und vielleicht wäre das der sinnvollere Weg, um eine möglichst faire Interessensabwägung sämtlicher fühlender Lebewesen in der Gesellschaft zu etablieren. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Großartig, hast du damit die Folie abgeschlossen?
Jawohl.
Dann lass mich raten, also nicht raten, sondern zurückdenken an deine Inhaltsangabe. Mhm. Jetzt kommen noch die offenen Fragen, oder? Wobei du ja ehrlicherweise eigentlich auch schon vieles davon angesprochen hast, oder?
Jetzt kommt nochmal, was ist denn eigentlich vegane Ernährung und worauf beziehen sich denn die Aussagen dazu? Also wir haben natürlich jetzt ein bisschen was schon vorweggenommen, aber eigentlich die Folien zur veganen Ernährung kommen jetzt.
Ah, okay, dann hatte ich das vergessen.
Genau, das ist eigentlich Kernthema des Vortrags. Ich meine, ja, wir haben uns wirklich auch im Vortrag, der ging damals 90 Minuten, ich habe mich wirklich auch relativ lang in diesen ersten zwei Aspekten aufgehalten.
Sorry, aber es kommt jetzt noch, was ist eine vegane Ernährung?
Und dann die offenen... worauf beziehen sich, auf welche Daten beziehen sich die gesundheitsbezogenen Aussagen?
Das war noch.
Und dann abschließend
dann kurzes, die Fragezeichen genau, und das genau. Fazit.
Genau, genau. Ja, jetzt geht es im Vortrag tatsächlich um das Thema der veganen Ernährung. Wie gesagt, ich denke, man kann das Thema der veganen Ernährung nicht sinnvoll besprechen, wenn man diesen Kontext nicht dazu liefert. Nachdem ich nicht wusste, wie vorgebildet mein Publikum ist, also man ja fast ausschließlich Mediziner bzw. Medizinstudenten, die sehr viel über den menschlichen Körper wissen, mal mehr, mal weniger über Ernährung wissen. Ich weiß aber eben nicht, wie weit das Thema der veganen Ernährung im Detail bei denen schon in der Lebensrealität stattfindet. Deswegen habe ich eine sehr plakative Folie, was ist eine vegane Ernährung, auch drin.
Da muss ich gerade an die Story denken, die du mal erzählt hast aus deinem Studium. Wo war das in der einen Vorlesung, wo Veganismus oder die vegane Ernährung als was wurde die in so einem Nebensatz erwähnt?
Ja, wir hatten wir hatten einen Abschnitt so alternative Ernährungskonzepte, wo halt eines scammiger war wie die andere. Das war so irgendwie, wirklich die anthroposophische Ernährung und eben die Rohkosternährung und in den Topf wurde da halt vegane Ernährung reingeworfen und irgendwie die makrobiotische Ernährung und überall stand halt so, ja hey, ist nicht bedarfsdeckend und es gibt keine Daten, die das wirklich belegen, dass das eine sinnvolle Ernährung ist. Nächstes.
Und in der Aufzählung war eben auch vegane Ernährung mit drinnen. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn das beim Medizinstudium teilweise auch so oder so ähnlich behandelt wird.
Könnte sein. Deswegen wollte ich einfach mal, damit wir alle im gleichen Stand sind, mit der Folie aufzeigen, was ist denn jetzt eine vegane Ernährung? Und man sieht anhand der Grafik, die da auf der Folie ist, ich glaube, die stammt aus der Adventist Health Study, wo die unterschiedlichen Gruppen der vegetarischen Dietary Patterns definiert werden. Das heißt von der flexitarischen bzw. semi-vegetarischen Ernährung über die pesketarische, Ovo-Lacto und dann eben auch die vegane Ernährung. Und man sieht, die vegane Ernährung exkludiert sämtliche Tierprodukte, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Eier und wie es auch die Vegan Society in ihrer offiziellen Definition des Veganismus sagt. In dietary terms, it denotes the practice of dispensing with all products derived wholly or partly from animals. Also sprich eine Ernährungsweise, die völlig frei von Tierprodukten ist. Und wenn das die Definition des Veganismus ist, die wir auch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten weiterhin durchführen wollen, dann sehe ich eben für eine große Gruppe an Menschen und für gewisse Lebensphasen einfach keine Möglichkeit, eine vegane Ernährungsweise umzusetzen. Weil bis wir so viel über Ernährung wissen und die Nahrungsmittelanreicherung und die Supplementbranche und alles so darauf eingestellt ist und wir eben auch über die noch mit Fragezeichen behafteten Nährstoffe so viel wissen, dass man das wirklich machen kann, sehe ich mittlerweile anhand der Erkenntnisse der letzten zweieinhalb Jahre einfach nicht mehr.
Ich finde es ehrlicherweise auch eine eigenartige Definition, wenn man den eigentlichen Hintergrund, den philosophischen kennt, weil es wird halt ganz klar schwarz-weiß zwischen tierischen und pflanzlichen oder nicht tierischen, weil Pilze gehören ja auch dazu, Produkten unterschieden. Und wenn es aber eigentlich um die Leidvermeidung geht, ist es ja nicht so, dass alle pflanzlichen Produkte ohne jegliches Leid im Zuge der Produktionskette einhergehen. Entsprechend muss man da halt ein bisschen genauer gucken, weil, keine Ahnung, eine Flugmango oder Palmöl aus keine Ahnung, was für ein Anbaugebiet ist jetzt aus ethischer Sicht sicher nicht so geil. Und nur weil es dann pflanzlich oder halt nicht tierisch ist, ist halt fraglich, wie viel man davon essen soll oder wie vertretbar das ist.
Ja, voll. Und die aus meiner Sicht total nachvollziehbare Argumentation, die du gerade bringst, wird dann von vegan lebenden Menschen oft so als Strohmann-Argument gebracht. So, ja, das ist ja nur so ein Extrembeispiel. Und natürlich wissen Veganer, dass jetzt keine Flugmangos oder kein Palmöl aus irgendwelchen Gebieten, wo dann die Tierpopulation vor Ort darunter leidet, essen wollen. Aber im Durchschnitt ist ja eine Pflanze ethischer als ein Tier. Ja, im Durchschnitt schon. Aber eben, wenn wir über Durchschnitte sprechen, dann merken wir schon, dass wir durchaus zugestehen, dass es auch bei pflanzlichen Lebensmitteln Probleme gibt. Und wenn man noch die ernährungsphysiologische Komponente mit reinbringt und aufzeigt, dass eben vegan lebende Menschen in kritischen Lebensphasen einen Bedarf haben, den man kaum oder in vielen Fällen auch nicht über die pflanzlichen Lebensmittel allein decken kann, dann erneut verstehe ich nicht, wie man weiterhin so stur auf dem Thema sein kann, wenn man das Ziel hat, nicht das eigene Ego voranzubringen oder einfach auf Teufel komm raus Recht zu haben, sondern wirklich was in der Gesellschaft zu verändern. Vor allem eben auch, weil immer die Definition des Veganismus lässt ja, und das ist fast, also aus heutiger Sicht mit dem Wissen über die Nährstoffe fast ein bisschen Widerspruch, weil ja die Definition ist, und das zeigt auch die nächste Folie, Veganism is a philosophy and a way of living which seeks to exclude, und dann ein wichtiger Punkt, der hier fett gedruckt ist, as far as is possible and practical, all forms of exploitation of and cruelty to animals for food, clothing and other purposes. Und dann heißt es aber eben in Bezug auf die Ernährung, ist es rein pflanzlich. Weil das heißt eben, in jedem anderen Lebensbereich ist ein so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar toleriert und akzeptiert, aber in der Ernährung nicht.
Und es gibt ja, glaube ich, von der Vegan Society auch in Bezug auf Medikamente und zum so Beispiel. Die Ausnahme, oder?
Genau.
Richtig. Und deswegen, also hier ist irgendwie ein differenzierteres ein Bild mit Graustufen, aber bei der Ernährung eben nicht. Und ja, finde ich persönlich auch nicht wirklich nachvollziehbar.
Nee. Ist es auch nicht. Und auch hier, so ja, die Vegan Society hat gesagt, ja, das war 1944, so, wenn man sich heute als Christ an alles halten würde, wortwörtlich, was in der Bibel steht, würde man auch ein paar absurde Dinge tun. So, ich denke, sowas darf auch mit der Zeit wachsen und darf sich den heutigen Lebensrealitäten auch anpassen. Falls man sich wundert, warum in der Präsentation mein Buchcover da plötzlich zu sehen ist, was ja augenscheinlich nichts mit der Definition zu tun hat, ich habe das mit reingegeben, weil ich da halt an dem Moment auch kurz ansprechen wollte für diejenigen Leute, die vielleicht auch meine Arbeit schon peripher kennen, weil es ja vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht alles im Detail verfolgen, ein bisschen widersprüchlich aussieht, dass eben ich als Autor von vegan-klischee.de, der in der Öffentlichkeit als einer der Posterboys der veganen Ernährung auftritt, so kritisch auch in vielen Fällen über die vegane Ernährung spreche, und das wollte ich mal als Aufhänger nehmen und sagen, hey, mir wäre es so recht, wenn es all diese Probleme nicht gäbe. Mein Leben wäre so viel angenehmer, es wäre so viel lukrativer für mich, also es wäre aus menschlicher Ebene einfacher, mit weniger Hate und mehr Zuspruch überschüttet zu werden. Es wäre aus finanzieller Sicht so viel angenehmer, mein ganzes Leben wäre so viel stressfreier, wenn es all diese Erkenntnisse nicht gäbe oder wenn ich sie einfach ignorieren würde. Aber das ist nicht das, was ich für ethisch richtig halte. Und obwohl eben wir jetzt die Bücher aus dem Sortiment nehmen müssen, meine Social-Media-Kanäle 10.000 und mehr Follower verloren haben, ich mit Hassnachrichten zugespammt wäre, ist es für mich keine Option, einfach blind in dieser Ideologie weiterzumachen, wenn ich Informationen habe, die einfach was anderes zeigen. Und dass die vegane Bewegung nicht normal darüber diskutieren kann, zeigt eben, wie wahnsinnig ideologisch verhaftet sie darüber ist. Ja, deswegen ist das Buchcover da, falls man sich das wundert. Cool, das war's zum Thema, was ist vegane Ernährung? Und jetzt der aus meiner Sicht auch sehr wichtige zentrale Punkt, auf welcher Datenlage beruhen gesundheitliche Aussagen zu veganer Ernährung? Deswegen für mich auch ein extrem wichtiges Thema, weil wenn man sich an vegan-klischee.de zum Beispiel zurückerinnert, an mein erstes Buch und auch mein bis dato einziges Solo-Buch, alle anderen Bücher wurden ja mit anderen Co-Autoren geschrieben, das heißt in allen anderen Büchern stammen ja nicht 100% der Inhalte von mir. Vegan-klischee.de versucht ja nur den Case zu machen, dass man jene Nährstoffe, die man in Tierprodukten findet, auch über pflanzliche Lebensmittel und oder Pilze und oder Supplements bekommen kann und dass man sich in jeder Lebensphase vegan bedarfsdeckend ernähren kann. Vegan-Klischee.de macht ja nie den Case zu sagen, eine vegane Ernährung ist die gesündeste, geschweige denn, vegane Ernährung ist gesünder als eine gut zusammengestellte Mischkost. Und daher habe ich auch relativ spät erst mir die Datenlage zu den vermeintlichen gesundheitlichen Vorteilen angeguckt, die ja in der veganen Community sehr stark kursieren, die aber, weil ich einfach so darauf fokussiert war, mir die einzelnen Nährstoffe anzugucken, das weitestgehend gar nicht so am Schirm hatte über lange Zeit und habe gesagt, naja, die größten Ernährungsfachgesellschaften wie die END sagen, eine vegane Ernährung ist in jeder Lebensphase bedarfsdeckend und kann auch gesundheitliche Vorteile haben. Wunderbar, so ist die größte Ernährungsfachgesellschaft der Welt. Wie falsch soll denn das bitte sein?
Und an der Stelle selber auch noch gesagt, dass du dich, was die Nährstoffe betrifft, ja an dem Positionspapier der DGE aus 2016 orientiert hast.
Genau, also das ist ja auch der Grund, warum Vegan-Klischee jetzt ausläuft und warum ich meine damalige Position revidiere.
Und weil du hast dich ja nicht an der Liste von der Folie von davor mit allen Nährstoffen, sage ich jetzt mal, orientiert, sondern eben an einer sehr kleinen Auswahl, die die DGE damals getroffen hat.
Genau, weil ich meine, der Schreibprozess von Vegan-Klischee startete, das war jetzt keine Reaktion auf das DGE-Papier, aber startete einfach aus zeitlichen Zufällen ungefähr zur selben Zeit. 2016 wurde das Positionspapier veröffentlicht und in der Zeit wurde, weil ich habe angefangen mit dem Soja-Kapitel, das war das allererste Kapitel von Vegan-Klischee Idee, und als es dann klar wurde, wie der Rest sich aufbauen soll, war es sehr naheliegend, dass dieses neu veröffentlichte Positionspapier eben der Aufhänger wird und wir das durchbesprechen und zeigen, weil die DGE da ja 2016 noch sehr kritisch war, ich aufzeigen wollte, naja, guck mal, wenn du dich ausreichend mit Ernährung beschäftigst, dich ausgewogen ernährst und ein paar Nährstoffe supplementierst, dann kannst du, und das ist auch heute noch meine Position, die Nährstoffe, die da genannt werden, bekommen. Und wenn das der aktuelle Kenntnisstand wäre, dann würde ich selbstverständlich weiterhin auch eine vegane Ernährung als bedarfsdeckend ansehen mit einer okayen Supplementierung, aber das ist eben nicht mehr der Stand von 2024, es sind 8 Jahre vergangen. Und als ich aber dann mich in den letzten Jahren, in den letzten 2, 2,5, 3 Jahren mehr und mehr auch abseits der reinen Nährstoffzufuhr auch mit der Datenlage zu den Positionspapieren, zu den großen Studien mit vegan lebenden Menschen beschäftigt habe, war ich wirklich sehr desillusioniert und sehr enttäuscht, welche Qualität hier zur Grundlage genommen wird, um solche absoluten Aussagen von beispielsweise der größten Ernährungsfachgesellschaft der Welt, der Academy of Nutrition and Dietetics, schon seit Jahren zu treffen. Und das ist der Punkt, den ich gerne im nächsten Teil des Vortrags besprechen möchte.
Es ist ja immer wieder spannend, finde ich, zu sehen, wie eben eine vegane Ernährung von manchen Personen als die gesündeste Ernährungsweise betitelt wird. Ich glaube, das wird mit ganz vielen Ernährungsweisen gemacht, die sehr speziell, sehr restriktiv sind und sehr von dem abweichen, was die meisten Ernährungsfachgesellschaften per se empfehlen. Hast du da ein paar Beispiele?
Ja, gerne. Vielleicht eine Anmerkung, weil du sagst vollkommen richtig, das machen ja sehr viele Ernährungsweisen, dass sie für sich behaupten, die gesündeste und manche auch davon behaupten, die einzige gesunde zu sein. Ich glaube, der ganz große Unterschied ist, dass nicht alle, aber fast alle anderen Ernährungsweisen, die jetzt aktuell in diesem Kosmos an potenziell alternativen Ernährungsweisen kursieren, die alle aus rein ernährungsphysiologischer Sicht entstanden sind. Sie sind teilweise trotzdem falsch, aber so eine ketogene Ernährung ist niemals aus Umweltgründen oder aus ethischen Gründen entstanden, sondern das ist wirklich aus der Idee entstanden, dass diese Ernährung zumindest für eine Subgruppe an Menschen das Allerbeste wäre. Und für eine Subgruppe ist es vielleicht auch wirklich eine sinnvolle Ernährung. Daraus wurde dann halt gemacht, ist es vielleicht auch für alle das Beste. Da wäre ich sehr vorsichtig, das zu sagen. Aber es sind zumindest rein gesundheitliche Motive. Die vegane Ernährung hat primär tierethische und, wenn man im zweiten Aspekt gehen möchte, von einigen Leuten mittlerweile auch ökologische Aspekte. Aber die gesundheitlichen sind bis dato, wenn du dir anguckst, eigentlich immer nur so ein Nebenwerk, und trotzdem werden sie ja von manchen Vertretern extrem nach vorne gehoben und dann sagen, nee, eine vegane Ernährung ist, selbst wenn du nicht für Tierleid interessierst, selbst wenn du nicht für die Umwelt interessierst, die gesündeste Ernährung. Und wenn du dir aber die Personen anguckst, die das sagen, zumindest bei allen Beispielen, wo ich es weiß, weil ich die Person kenne und in deren Umfeld auch genug Leute kenne, dann sind das alles tierrechtlich motivierte Personen, die, weil sie wissen, dass viele Personen nicht so für die ethischen Argumente offen sind, halt den Umweg quasi über die Gesundheit suchen.
Also über das Ego der Personen, die sie versuchen, davon zu überzeugen. Ja. Weil viele Personen sind motivierter, was zu machen, wenn sie wissen, sie profitieren selber davon.
Genau. Und man muss sagen, der Erfolg gibt der veganen Bewegung in dem Aspekt ja auch recht, dass man sagen kann,
zumindest kurzfristige
oft. Ja. Viele Menschen starten durch gesundheitliche Überzeugung mit dem Veganismus und werden dann dadurch natürlich ein Stück weit offener auch für andere Argumente, weil sie beschäftigen sich mehr mit dem Thema, sie haben nicht mehr diese Abwehrhaltung, so, ich esse aber Tierprodukte, deswegen darf ich quasi gar nicht über Tierrechte nachdenken, weil sonst müsste ich ja mein Verhalten hinterfragen, sondern so, naja, ich esse jetzt ja eh keine tierischen Produkte mehr, dann bin ich auch etwas offener, mir das Tierleid anzugucken. Also es funktioniert, ich verstehe, warum es Leute machen, ich finde es aber wahnsinnig verwerflich. Aus meiner Sicht rechtfertigt keine Sache eine Lüge.
Und was du in dem Zusammenhang auch oft sagst, was ich ganz gut finde, ist, wie hast du das genau formuliert in der Vergangenheit öfters, dass es ja die Tiere ein bisschen oder das Tierleid ja jetzt nicht diskreditiert, aber abschwächt oder aus dem Fokus rückt, oder?
Genau, es gibt da mehrere Beispiele, die auch von der veganen Bewegung gemacht werden, die ich jetzt ein bisschen sehr extrem finde, aber die zumindest den Punkt illustrieren. Man würde jetzt ja auch nicht irgendwie gegen Sexualstraftäter argumentieren und sagen, Männer sollten aufhören, Frauen zu vergewaltigen, weil bei diesem ungeschützten Geschlechtsverkehr steigt das Risiko für Geschlechtskrankheiten für den Täter und oder die Frau, sondern nee, wir sehen natürlich das Problem, was es ist, nämlich die Vergewaltigung und nicht die eventuell daraus entstehende gesundheitliche Komponente. Und so kann man auch durchaus argumentieren und ich würde sagen, das sind zwei völlig andere Aspekte, aber auf einer prinzipiellen Ebene kann man so ein bisschen in die Richtung denken, sagen, naja, wenn wir eigentlich darüber sprechen, dass wir Tiere nicht ausbeuten wollen, das aber damit rechtfertigen, dass tierische Lebensmittel für uns ungesund sind und keine Tiere zu essen gesünder wäre, dann degradiert das so ein bisschen die Tiere zum Opfer zweiter Klasse. Und vor allem aus der Tatsache heraus, dass halt der Verzicht auf Tierprodukte auf prinzipieller Ebene keinen gesundheitlichen Vorteil bringt, weil tierische Produkte nicht ungesund sind, ist es halt einfach auch falsch zusätzlich. Also es ist aus ethischer Argumentation her schwierig, weil auch vor allem, du wirst es vielleicht auch dich erinnern, wann immer eine öffentliche Diskussion über den Veganismus stattfindet, findet das, oder nicht immer, aber sehr, sehr oft hängt man sich darauf auf, ist jetzt eine vegane Ernährung gesünder als eine Mischkost, ist es überhaupt gesund, wie umweltfreundlich ist es wirklich, und es wird gar nicht wirklich über die tierethischen Argumente gesprochen, sehr oft in so Gesprächsrunden, weil sich dann das Thema einfach um was anderes dreht und das, worum es eigentlich geht, wird gar nicht angesprochen.
Ja. Und das, was dann besprochen wird, ist so unklar, vor allem für die Leute, die es diskutieren, weil ihnen oft auch das Hintergrundwissen fehlt und so und dann verlieren sie sich darin und das eigentlich wichtige Thema geht dann unter.
Genau, weil mir ist weiterhin die tierrechtlichen Aspekte unserer Ernährung und generell das Thema der möglichst fairen Interessensabwägung immer noch ein riesengroßes Anliegen. Ich bin jetzt keiner von den Leuten, die jetzt Veganismus doof finden, aber ich bin halt einer von den Leuten, die sagen, anhand der neuen Erkenntnisse der letzten Jahre muss ein Umdenken stattfinden.
Aber zurück.
Genau, und ich wünschte mir, das würde auch bei anderen stattfinden. Das führt uns zu der nächsten Folie des Vortrages, wo wir eine Reihe an Medizinern, an Ärzten sehen, die eine vegane Ernährung als die gesündeste, teilweise auch als die einzige gesündeste Ernährung bezeichnen. Und das sind Mediziner und haben natürlich dadurch eine gewisse Autorität. Und Leute sagen dann, naja, wenn das ein Arzt sagt, dann muss ja da auch was dran sein. Und da haben wir zum Beispiel, es gibt die Pro-Vegan-Stiftung, der Mediziner Dr. Walter Henrich, der auf seiner Webseite schreibt, Dr. Ernst Walter Henrich, der auf seiner Webseite schreibt, eine richtig durchgeführte, abwechslungsreiche vegane Ernährung ist die gesündeste Kostform und die einzig wirklich gesunde Ernährung. Und ja, eine gut konzipierte und supplementierte Ernährung, was ja hier auch fehlt, kann für einige Menschen, die genetisch gut damit zurechtkommen, eine gesunde Kostform sein. Es ist auf prinzipieller Ebene, kann es nicht die gesündeste sein, weil jede vegane Ernährung, die durch eine moderate Menge an Tierprodukten ergänzt wird, ist definitiv nicht ungesünder und potenziell wahrscheinlich gesünder. Und es ist definitiv nicht die einzig wirklich gesunde Ernährung. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist es für einige Menschen die ungesündeste Ernährung, weil einige Menschen einfach sehr auf den Konsum gewisser Tierprodukte angewiesen sind. Dann gibt es Dr. Kim Williams, der Kardiologe ist und der sagt, es gibt zwei Arten von Kardiologen, Veganer und diejenigen, die die Fakten nicht gelesen haben. Und war es wirklich so, nicht was sie dazu groß sagen soll, weil es ist einfach so falsch. Also er bezieht sich vermutlich auf die wirklich mit so vielen Schwachstellen bespickte Studie von Esselstyn und wahrscheinlich die Ornish-Ergebnisse, wobei die Ornish-Studie gar nicht mit rein veganer Ernährung durchgeführt wurde, sondern das nur oft so gesagt wird. Die haben auch fettarme, also Eiklar bekommen, die haben Fischöl bekommen, die hatten also bei weitem keine rein vegane Ernährung und die Esselstyn-Studie zwar rein vegan war, aber so schlecht kontrolliert, dass es keine Referenzgruppe gibt und das niemals reproduziert wurde. Also ja, die Daten kenne ich natürlich und es ist halt so eine Aussage legt halt nahe, entweder du bist uninformiert oder du bist meiner Meinung. Und das ist halt nicht der Fall. Im Gegenteil, wenn man sehr gut informiert ist, ist man einer anderen Meinung. Und wir sehen ja später auch noch die Edwin Distel Study. Wir sehen dort ganz klar, dass die Veganer in Bezug auf die kardiovaskulären Erkrankungen nicht am besten abschneiden.
Schon die Pesketarier, oder?
Die Pesketarier, ja. Und das sehen wir auch bei anderen Krankheitsbildern. Und es ist so einfach, das zu widerlegen. Und wenn mir eine Person, ich kenne Dr. Kim Williams rudimentär, weil er auch mal in Amerika beim Kongress war, wo er dabei war, ich finde es eine wahnsinnig einnehmende, coole Persönlichkeit, der auch super viel sehr Schlaues sagt. Aber wenn man diesen Kontext dann kennt und ich diese Aussage von ihm höre, würde ich mir nichts mehr anderes von ihm anhören, weil ich denke, der ist ja total verrückt. Und das ist so schade, weil der hat natürlich viele wichtige Sachen zu sagen, aber das ist es halt nicht. Ja, und das letzte Beispiel ist vom PCRM, vom Physicians Committee for Responsible Medicine, kennt man vielleicht, wurde gegründet von Dr. Neil Barnard. der vielen Veganen, wahrscheinlich aus den ganzen veganen Dokus bekannt ist. Und das PCRM schreibt auf ihrer Seite, die wissenschaftliche Forschung zeigt, dass die gesundheitlichen Vorteile zunehmen, wenn die Menge der Nahrung aus tierlichen Quellen in der Ernährung verringert wird, was die vegane Ernährung zur gesündesten insgesamt macht. Hätte er gesagt, die Ernährung wird gesünder, wenn der Anteil an vollwertig pflanzlichen zunimmt, hätte er schon mal korrekte Aussage getroffen, weil das sehen wir wenigstens wirklich in den Studien, dass wenn der Anteil an vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln höher ist, zumindest im Rahmen der Mischkost, die wenig vollwertige pflanzliche Lebensmittel essen, dass es für die Gesundheit zuträglich ist. Und wenn aber andererseits der Anteil an nicht vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln zunimmt, kein gesundheitlicher Vorteil stattfindet und bei den tierischen Lebensmitteln auch nur dann eine Verringerung an gesundheitlichem Vorteil bringt, wenn verarbeitete, minderwertige Tierprodukte reduziert werden. Und selbst wenn man davon ausgehen würde, dass, wenn Personen viel zu viel tierische Produkte essen, eine Verringerung dazu führt, dass sie gesünder werden, was manchmal der Fall ist, manchmal nicht, ist der Rückschluss, dass dadurch eine vollkommen tierproduktfreie Ernährungsweise die gesündeste ist, einfach falsch. Ist einfach so weit hergeholt, da gibt es keine rationale Basis für diesen Rückschluss. Und auch hier, BCRM hat viele wirklich lesenswerte Publikationen herausgebracht. Dr. Nibanar hat einige Stellen in Büchern, die auch sehr lesenswert sind. Aber wenn man halt sowas hört, nimmt man das halt nicht mehr ernst. Und das ist schade, weil es diskreditiert halt die Bewegung. Genau. Und die zentrale Frage ist eben diese und viele weitere gesundheitliche Argumente, die gebracht werden, auf welcher Datenlage beruht es denn eigentlich? Es gibt einige prospektive Kohortenstudien mit erwachsenen vegan lebenden Menschen. Man kennt die Epic Oxford Study, man kennt die Advent Health Study. Es gibt ein paar Querschnittstudien mit veganen Kindern, zum Teil auch mit veganen Erwachsenen. Bei den Kindern hätte man die Veggie Study beispielsweise oder The Farm Study aus den USA. Es gibt einige Positionspapiere von Ernährungsfachgesellschaften, die amerikanische AND, die DGE, die Dietitians of Canada. Viele Ernährungsfachgesellschaften, nicht alle, aber viele Ernährungsfachgesellschaften haben weltweit Positionspapiere zum Thema der veganen Ernährung. Und es gibt theoretisch Erfahrungsberichte langjährig vegan lebender Menschen. Und gerade das Letzte ist, finde ich, ein sehr interessanter Punkt, weil beim Thema der veganen Ernährung würde jede vegan lebende Person sofort sagen, na natürlich sind all diese Hunderttausenden, Millionen gesunder veganer Ernährung, je nachdem auf welche Bevölkerungsgruppe man sich bezieht, natürlich auch ein Beweis dafür, dass eine vegane Ernährung langfristig funktioniert, weil sonst würde es dir nicht geben. Wenn man im Umkehrschluss auch sagt, ja, das akzeptieren wir definitiv, weil es gibt Menschen, die aufgrund ihres genetischen Make-ups das gut machen können, wenn sie sich insgesamt gut ernähren und supplementieren. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die das nicht können und wir wissen auch, oder wir vermuten zu wissen, was die Gründe dafür sind. Aber auch wenn wir die Gründe gar nicht kennen würden, sehen wir, dass es ihnen schlecht mit veganer Ernährung geht und wir sehen, dass es ihnen besser mit Tierprodukten geht und das wiederholt sich nicht ein, zwei, dreimal, nicht ein paar Dutzende Male, sondern weltweit viele Tausende Male. Dann wird aber das als rein anekdotisch und irrelevant abgetan und voll unwissenschaftlich. Dabei ist ehrlicherweise sowohl die Tatsache, dass Menschen in Beobachtung, also dass wir viele vegane Menschen haben, als auch viele Menschen, die Probleme haben, mit die stärksten Argumente für und gegen eine Ernährung, die rein pflanzlich ist, weil die Kohortenstudien haben so viele Einschnitte und testen so viele Aspekte der Ernährung und des Wohlbefindens nicht, dass die natürlich super relevant sind, aber ganz ohne den anekdotischen Charakter kann man gar nicht über die vegane Ernährung sprechen, weil es so viel Forschung zu so vielen wichtigen Fragen einfach noch gar nicht gibt. Und dann sind Case-Berichte, Case-Reports, selbst wenn sie auch nicht publiziert sind, natürlich relevant. Nicht für sich alleine genommen, aber eben in Summe mit den anderen Sachen. Und bevor wir zu den Studien und zu den Positionspapieren gehen, hatte ich noch eine Folie mit der Frage der Auswirkungen von Fehlernährungen über Generationen drin. Weil ich habe schon kurz angesprochen, aber ich wollte das auch nochmal mit einer Folie hinterlegen, dass man sich vor Augen führt, dass es eben, wiederhole ich noch einmal, einen riesengroßen Unterschied macht, ob ein Lebewesen, sei es der Mensch oder sei es bei dem Potengas Cat Experience, die Katzen oder sind es in mehreren Nagetierstudien die Nagetiere. Es macht einen riesen Unterschied, ob du ein Lebewesen, das von einer gut ernährten, also unter der Voraussetzung, dass wir davon ausgehen, dass eine vegane Ernährung in vielen Fällen nicht optimal zusammengestellt ist und nicht optimal den Nährstoffbedarf deckt. Das ist einmal die Hypothese, die ich annehme. Die Daten gucken wir uns dann auch noch an, beziehungsweise haben wir uns auch bei den Nährstoffen schon angeguckt, dass es einen riesengroßen Unterschied macht, ob eine vegane Mutter ein Kind auf die Welt bringt und dieses Kind dann im Laufe des Lebens beobachtet wird und dann wieder Kinder hat, das wiederum Kinder hat, im Vergleich zu, wenn eine mischköstliche Mutter, deren Eltern sich mischköstlich ernährt haben, die während der ganzen Schwangerschaft und Stillzeit mischköstlich ernährt wurde oder sich ernährt hat, dann auch das Kind über die ersten zwei Jahrzehnte mischköstlich ernährt hat und das Kind dann im Erwachsenenalter eine vegane Ernährung anfängt und dann 10 Jahre später in einer Adventist Health Study oder in der Epic Oxford Study dann als veganer Proband zählt. Das sind Riesenunterschiede und ersteres gibt es noch nichts. Zumindest nicht in einem relevanten Maße, dass das statistisch irgendwie einen Einfluss haben könnte. Das heißt, sämtliche Studien zu dem Thema der veganen Ernährung sind mit Menschen gemacht worden, die im Großen und Ganzen nicht ihr ganzes Leben vegan gelebt haben und deren Eltern und deren Vorfahren nicht vegan gelebt haben. Und wenn wir dann in 2-3 Generationen weitere Studienergebnisse haben, wenn wir wirklich eine relevante Menge an vegan lebenden Menschen haben werden, dann werden wir tatsächlich sehen, was die Unterschiede sind. Und in den Protengers Katzenexperimenten, die selbstverständlich zu einer Zeit gemacht und veröffentlicht wurden, also gemacht wurden die in den 1930er Jahren, wenn ich es im Kopf habe, und dann eben in den Jahren danach publiziert, die hatten natürlich viele Einschränkungen. Ich würde jetzt gar nicht sagen, Protengers Katzenexperimente sind die Begründung, warum ich so vorsichtig wäre, was jetzt Aussagen über lange Zeit hinweg angeht. Aber es ist etwas, was in zum Beispiel Nagetieren in etwas strengeren Studiendesigns auch weitestgehend reproduziert wurde. Und bei den Protengers Katzenexperimenten geht man heutzutage davon aus, dass es eigentlich primär das Fehlen von Taurin war, weil diese Katzen, die eigentlich als tatsächliche Raw Food Carnivores geprägt sind, einen sehr hohen Bedarf an Taurin haben. Das heißt, Taurin ist für die eine wirklich essentielle Aminosäure, eine Aminosulfonsäure. Und Taurin wird durchs Erhitzen von Fleisch, vor allem wenn es industriell sehr hoch erhitzt wird, weitestgehend geht das verloren. Und das heißt, diese Katzen hatten eine sehr taurinarme / taurinfreie Ernährungsweise. Und allein dieser Nährstoff hat dazu geführt, vielleicht gab es auch noch ein, zwei andere Nährstoffe, die durch das Erhitzen verloren gegangen sind, aber die haben nicht einmal die falschen Nahrungsmittel bekommen, sondern die haben nur die falsche Zubereitung dieser Nahrungsmittel bekommen. Und es hat dazu geführt, dass in der ersten Generation die Katzen gewisse Probleme bekommen haben, die aber noch sehr überschaubar waren. Deren Kinder allerdings, also deren Nachfahren, allerdings schon bereits sowohl von der Statur, vom Skelett her gewisse Defizite aufwiesen, deutlich weniger lang lebten, weniger gesund waren und in der dritten Generation bereits keine der Katzen mehr die ersten 6 Monate des Lebens überlebt hat. Das heißt, das Experiment war damit dann zu Ende. Man sah bei den Katzen, die zu Beginn mit roher Milch und rohem Fleisch ernährt wurde, dass es quasi keine Unfruchtbarkeit gab. Es gab keine Schwangerschaftskomplikationen. Es gab bei den Katzen eine relativ homogene, gute, gleiche Entwicklung und bereits in der ersten Generation war die Abortion Rate, also der Schwangerschaftsabbruch, der Abgang der jungen Katze, mit 25% deutlich höher im Vergleich zu kaum vorhanden in der ersten Gruppe. Und in der zweiten Generation waren es bereits fast 3/4, 70%. Und wie gesagt, das ist immer noch die richtige Nahrung für die Spezies, nur falsch zubereitet. Und wir sprechen bei der veganen Ernährung teilweise auch über falsche Zubereitung, aber wir sprechen da auch zum Teil eben wirklich um die falsche Lebensmittelauswahl. Wir sehen das auch bei Nagetieren. Mounting evidence suggests that an individual's early life environment can set a trajectory of health or disease across the lifespan. Wenn in Tiermodellen ein Nagetier in den ersten Lebensmonaten fehlernährt wird, hat das so viel stärkere Einflüsse für das restliche Leben und auch noch für die Generationen danach im Vergleich zu, wenn das Lebewesen erst im Erwachsenenalter fehlernährt wird. Und auch hier in der ersten Generation hat das weniger Auswirkungen als in der zweiten und dritten. Und diese Multi-Generational Effects of Poor Maternal Nutrition, wie es hier genannt wird, ist etwas, was noch so wenig im Fokus der allgemeinen Forschung ist und sämtliche epidemiologische Daten, auf denen ja eine vegane Ernährung fußt, Epic Oxford Study, Adventist Health Study, kann das alles im Moment überhaupt nicht wirklich, sagen wir mal, abbilden. Mhm. Genau. Und dem sollte man sich einfach sehr bewusst sein. Das alles, was ich mit sagen möchte, ich will gar nicht sagen, in 3 Generationen werden alle Veganer unfruchtbar oder sterben. Aber ich möchte sagen, wir wissen es nicht und die Chance, dass es eher in eine negative Richtung geht, ist so wahrscheinlich zumindest, dass es einfach deutlich mehr Vorsicht erfordern würde. Dann gucken wir uns im weiteren Verlauf noch die 2 ganz kurz nur.
Deutlich mehr Vorsicht als die Aussage von gewissen Personen, die behaupten, genau, es ist die gesündeste Ernährung.
Und die einzige gesunde Ernährung, ja, genau. In jeder Lebensphase immer. Genau. Ja, wir gucken kurz nochmal in die Adventist Health Study rein. Da gibt es ja so, es gibt eine Adventist Health Study 1 und dann die Adventist Health Study 2. Aus der resultierten ganz, ganz viele Paper. Es würde den Rahmen sprengen, das alles zu besprechen, aber wir besprechen eine Publikation von Orlich et al., weil dort die Hazard Ratio für die Deaths, also das Risiko zu sterben an unterschiedlichen Erkrankungen, sich zeigt. Und da eben die Veganer, die Lacto-Ovo-Vegetarier, die Pesketarier, die Semi-Vegetarier, also die Flexitarier und die Nicht-Vegetarier, die Mischköstler, verglichen wurden. Und einmal zum einen sieht man,
Baseline waren dann die
Mischköstler. Waren die Mischköstler, genau. Und
also es wurde mit denen verglichen?
Mit denen verglichen, Gruppe. Genau. Mhm. Sondern die hatten den statistischen Referenzwert 1 mhm. und wann immer ein Wert 1, was auch immer war, war es eine höhere Mortalitätsrate und wenn es 0, irgendwas mhm. war, war es eine geringere. Und man sieht schon signifikante Assoziationen zwischen der Gesamtgruppe an vegetarischer Ernährung, also von semi-vegetarisch bis zu vegan, mit der kardiovaskulären Mortalität, mit gewissen non-cardiovascular Parameter, zum Beispiel auch die Renal Mortality, also die Niere. Mhm. Und man sieht schon gewisse signifikante Assoziationen zwischen der ganzen Gruppe der vegetarischen Ernährungsweisen und gewissen Todesfällen. Und wenn man eben die Gruppe der Vegetarier als Ganzes untersucht und die im Vergleich zu den Nicht-Vegetariern setzt, dann sieht man durchaus, dass die in einigen Parametern besser abschneiden. Andererseits gibt es auch bei einigen Erkrankungen keine signifikanten Unterschiede. Und wenn wir aber dann die Gruppen ein bisschen genauer aufdröseln und gucken, innerhalb der Vegetarier, welche Gruppen waren denn für diese Ergebnisse verantwortlich, dann sehen wir, dass...
Also die Gruppe der Vegetarier im großen Sinne beschreibt in diesem Fall jetzt eben die Veganer, die Vegetarier, die Pesketarier auch, oder?
Und die Flexitarier.
Und die Flexitarier sogar. Okay. Mhm. Also
alles außer
nicht das, was wir im strengen Sinne als vegetarisch verstehen.
Das sind die Ovo-Lacto-Vegetarier. Mhm. Okay. Genau. Das ist auch wichtig. Sehr oft sehen wir in Titeln Vegetarian Diets und die inkludiert noch alle möglichen anderen Ernährungsweisen. Mhm. Teilweise wird auch in Studien Vegan Diet mit weniger als einmal die Woche Fleisch kategorisiert. Da muss man wirklich genau aufpassen. Und wir sehen, dass hier die Pesketarier überwiegend am besten abschneiden. Sowohl bei den kardiovaskulären Erkrankungen, als auch bei der All-Cause-Mortality, der Gesamtsterblichkeit, als auch bei den Other-Sterbefällen oder Gründen. Und die Ovo-Lacto-Vegetarier schneiden ebenfalls manchmal besser ab. Ovo-Lacto-Vegetarier schneiden bei den Ischemic Heart Diseases ebenfalls besser ab als die Veganer. Wir sehen, dass die Semi-Vegetarier, die Flexitarier, bei den kardiovaskulären Erkrankungen besser abschneiden als die Veganer. Die Veganer schneiden zumindest bei den, wenn man Männer und Frauen in eine Kategorie gibt, schon besser noch ab als die Mischköstler. Mhm. Aber das zeigt uns einfach nur, dass erstens einmal alternative Ernährungsweisen mit einem hohen Anteil an vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln und einem höheren Bewusstsein, weil man sieht hier, wenn man sich den sozioökonomischen Status der Flexitarier bis hin zu den Veganern im Vergleich zu den Mischköstlern ansieht, wenn man sich anguckt, wie deren Health Consciousness ist, sehen wir einfach, viele der positiven Ergebnisse, und zwar von allen Gruppen, ist darauf zurückzuführen, dass das einfach eine gesündere oder eine gesundheitsbewusstere Population ist. Und aber die Tatsache, dass innerhalb dieser gesundheitsbewussten Population in vielen Fällen die Pesketarier und die Semi-Vegetarier besser abschneiden als die Veganer, kann natürlich nicht dazu führen zu sagen, deswegen ist pesketarische Ernährung definitiv besser als vegane Ernährung, weil das ist eine Studie und belegen auch noch zwei, drei andere, aber trotzdem, es ist nicht genug Evidenz, um das klar zu sagen, aber es ist genug Evidenz, um zu sagen, vegane Ernährung kann nicht die gesündeste sein, weil es gibt keine Studie, die das gezeigt hat. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Es zeigt auch nicht die Epic Oxford Study oder irgendeine andere Studie, die wir bis dato haben. Wir sehen maximal, eine vegane Ernährung kann in Bezug auf diese Parameter besser abschneiden als eine Mischkost. Da werden aber die ganzen kognitiven Parameter.
Also eine westliche Mischkost.
Ja, wobei die mischköstlichen Adventisten durchaus auch sehr gesundheitsbewusst leben, also nicht eine klassische westliche Mischkost haben. Das ist ja auch, die Adventisten sind auch eine von den Blue Zones. Mhm. Aber viele wichtige Parameter, wie das allgemeine Wohlbefinden, die kognitiven Fähigkeiten, wichtige Erkrankungen, die erst im hohen Alter auftreten, wie Alzheimer, Demenz, Parkinson, wo wir fürchten, dass wir aufgrund der Beobachtungen, dass Menschen mit schlechter Omega-3-Versorgung, und da haben wir mittlerweile viele Studien, ein höheres Risiko für diese Erkrankungen haben und wir durch die Bank schlechtere Omega-3-Versorgung bei den Veganern sehen, wir fürchten, dass das wird jetzt noch einige Jahrzehnte dauern, bis die Populationen alt genug sind, wir da vermutlich höhere Erkrankungen an gewissen Erkrankungen des Gehirns feststellen werden. Und wenn es dann soweit ist, ist halt ein bisschen zu spät. Wenn wir es nicht rausfinden, perfekt, dann haben wir halt im schlimmsten Fall jetzt ein bisschen unnötige Mühe betrieben und vielleicht ein bisschen unnötiges Algenöl genommen. Aber wenn es sich herausstellt und die Chancen sind leider etwas groß, wäre es, glaube ich, fatal, wenn wir erst dann anfangen zu handeln. Und das heißt, die Adventist Health Study ist keine Studie, die zeigt, dass eine vegane Ernährung die gesündeste ist. Und es zeigt, wenn du wirklich gesundheitsbewusst bist, nimmst du keine vegane Ernährung, sondern nimmst du eine pflanzenbetonte, flexitarische, pesketarische Ernährung. Und wenn du eben vegan bist, solltest du zumindest diese Dietary Patterns, die Flexi- und Pesketarier haben, nachahmen. Das heißt, du solltest den Fisch, den du isst, durch Algenöl kompensieren. Du solltest gucken, dass du die Kalinutrients aus dem Fleisch bekommst. Du solltest gucken, dass du die Arachidonsäure bekommst. Und das ist eben das, was ich versuche zu zeigen. Wenn du dich vegan ernähren möchtest, dann vor allem in den kritischen Lebensphasen, nimm wenigstens diese Nahrungsergänzungsmittel, kauf die bei dir in guter laborgeprüfter Qualität, kauf die von mir auch irgendwo anders. Mir ist es ja wurscht. Nur wenn du mir nach ernährungsphysiologischen Tipps fragst, ist halt eine ausführlichere Supplementierung mein Tipp. Wenn du nicht auf mich hören möchtest, ist ja auch super fein für mich. Aber wenn du halt schwanger bist oder wenn du planst, eine Familie zu haben, dann geht es nicht nur um mich und meine Meinung und dich und deine Meinung, sondern es geht um das Wohlergehen des Kindes. Und da habe ich mich nun einmal mehr damit beschäftigt als quasi aus meiner Sicht alle anderen in Deutschland, weil die paar wenigen anderen Ernährungsfachkräfte in Deutschland sich nicht so sehr mit diesen unangenehmen Themen beschäftigen. Aber von mir aus glauben wir auch nicht, aber dann muss man auch damit leben, dass man eventuell seinem Kind schadet. Und man könnte jetzt noch mehr über die Adventist Health Study sagen. Wir werden auch mal ein Video dazu machen, aber grundsätzlich ist das der wichtigste Punkt, den ich rüberbringen wollte. Die Adventist Health Study, die am meisten zitiert wird im Kontext der gesundheitlichen Aspekte der veganen Ernährung, weil sie auch die besten Daten zeigt. Sie zeigt immer nur, dass eine vegane Ernährung die gesündeste ist, aber es ist im Vergleich zur Epic Oxford Study deutlich mehr in favor der veganen Ernährung, weil die Epic Oxford Study zeigt schlechtere Ergebnisse für die Veganer, also noch weniger Vorteile, und sie zeigt vor allem deutlich erhöhte Knochenbruch, also Frakturraten bei den Veganern im Vergleich zu den Mischköstlern. Und ja, man sieht auch ein paar Vorteile. Man sieht zum Beispiel, Veganer hatten 18% geringeres Risiko für ischämische Herzerkrankungen. Aber, großes Aber, wenn wir aufgrund der kleinen Menge an Veganern in dieser Gruppe uns die Signifikanz angucken, sehen wir, es ist ein statistisch nicht signifikantes Ergebnis. Also es kann stimmen, es kann aber auch Zufall sein, dass das gemessen wurde. Das sehen wir ebenfalls aber auch bei negativen Aspekten. Wir haben eine höhere Rate an Schlaganfällen bei den Veganern im Vergleich zu den Mischköstlern. Auch das war statistisch nicht signifikant, aber man muss sich halt entscheiden. Entweder man sagt, es ist unsignifikant, also insignifikant, dann können wir beides nicht zitieren und können sagen, naja, es gibt halt gar keinen Unterschied. Oder wir sagen, nee, die Veganer haben hier schon ein bisschen besser abgeschnitten, aber man muss auch sagen, naja, bei den Schlaganfällen haben sie ein bisschen schlechter abgeschnitten.
Und die Knochenbrüche, die waren
statistisch hochsignifikant. Okay. Und darauf wollte ich gerade dazu sprechen kommen. Es gibt bei einigen anderen Sachen, wie zum Beispiel der All-Cause-Mortality, auch keine Unterschiede zwischen den Gruppen. Und was wir sehen, dass gewisse Parameter, die auch sehr oft für die vegane Ernährung herangeführt werden, wie zum Beispiel das geringere Diabetesrisiko, dass man auch in der Epic Oxford Study sieht bei den Veganern, allerdings nicht mehr signifikant ist und sich nicht mehr unterscheidet, wenn man für den BMI korrigiert. Da kann man sagen, naja, aber eine vegane Ernährung immerhin führt zu einem geringeren BMI. Ja, aber jede Ernährung, die vollwertig gut zusammengestellt ist, im Vergleich zu einer westlichen Mischkost, wird zu einem besseren BMI führen. Und auch eine vegane Ernährung kann mit Chang und Fast Food zu einem hohen BMI führen. Also nur weil hier die Veganer halt ein bisschen im Durchschnitt mehr gesundes Bewusstsein waren und ein besseres Körpergewicht hatten, kann man das nicht als Argument für die vegane Ernährung per se auf einer prinzipiellen Ebene anführen, sondern man kann das als Argument sehen für Versuch, nicht übergewichtig zu sein, weil dann wird dein Diabetesrisiko sich deutlich reduzieren. Das heißt, während man hier durch die Adjustierung keinen signifikanten Unterschied mehr erkannt hat, sieht man sowohl bei den Frakturraten bei All Fractures, wenn man sich die gesamt anguckt, als auch wenn man zum Beispiel die Hip Fractures einzeln rausrechnet, dass es große große Unterschiede gibt, wenn man nicht für den BMI adjustiert, und dass man fast gleich große Unterschiede sieht, wenn man für den BMI adjustiert. Selbst wenn man für die Kalziumzufuhr adjustiert, bleibt immer noch ein signifikanter Unterschied, weil eben halt deutlich mehr Nährstoffe als nur Kalzium wichtig sind für die Knochengesundheit. Und entsprechend ist das ein Thema, was wir sehr ernst nehmen sollten. Vor allem auch, weil wir in anderen Kohorten bei Kindern sogar schon sehen, dass, wenn wir uns hier eine Untersuchung angucken von Desmond et al. Mit 5- bis 10-jährigen Kindern, vegetarische, vegane, omnivore Kinder, dass wir in Bezug auf die Knochenmineraldichte bei den Veganern eine signifikant geringere Knochenmineraldichte sehen im Vergleich zu den Omnivoren, und das schon im Kindesalter. Und entsprechend, wenn wir uns angucken, wie sich die Knochenmineraldichte vor allem dann bei Frauen nach der Menopause verändert und reduziert, dann ist das fatal. Wir können so bis zum 30. Lebensjahr plus minus Knochenmineraldichte aufbauen, die Knochen stärken. Ab dann können wir nur noch gucken, dass wir sie erhalten können und versuchen, dass es nicht zu sehr abnimmt.
Zu schnell,
genau. Und wenn wir schon mit so einer schlechteren Knochendichte starten, dann entsprechend natürlich schwerwiegend wird diese, weil, das muss man auch verstehen, die in der Epic Oxford Study sind es Leute, die nicht in den allermeisten Fällen nicht Leute, die schon als Kind vegan ernährt wurden. Das heißt, die starteten mit einer mischköstlichen Knochendichte und haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten trotzdem ihre Knochendichte so zu reduzieren, dass das Hüftfrakturrisiko und das All-Fracture-Risk erhöht ist. Wenn wir jetzt in mehreren Jahrzehnten, 30, 40 Jahre, diese Kinder noch erforschen sollten, dann werden wir vermutlich leider noch viel schlechtere Knochengesundheit sehen. Zumindest deutet alles darauf hin. Vielleicht ist es auch nicht so, aber es deutet alles darauf hin und es wäre absurd, nicht zu handeln. Und in derselben Studie wurde auch gezeigt, dass die veganen Kinder etwas kleiner sind. Jetzt kann man sagen, naja, ist die Größe unbedingt ein Marker für Gesundheit? Nicht immer in jedem Fall, aber wir sehen auch evolutionsbiologisch, dass eine bessere Ernährung beim Menschen dazu führte, dass er größer wurde und dass zumindest temporär im Rahmen der neolithischen Revolution die Menschen wieder kleiner wurden, weil ihre Nährstoffzufuhr schlechter wurde. Und daher bin ich nicht super happy mit solchen Ergebnissen und wäre einfach vorsichtiger. Plus die Rate an Low Ferritin, also an schlechten Eisenparametern und auch an Eisenmangelanämie war bei den Veganern deutlich höher. Insgesamt die Nährstoffversorgung schlechter. Da muss man wirklich, wirklich aufpassen. Ja. Und das führt uns zum letzten Punkt, so, woher kommen die Aussagen zur veganen Ernährung? Oft aus Positionspapieren. Und wir gucken uns zwei nur kurz an. Die GE in Deutschland hatte ja 2016 noch sehr klar gesagt, für Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche wird eine vegane Ernährung nicht empfohlen von Seiten der DGE. 2020 wurde gesagt, aufgrund der weiterhin unveränderten, unzureichenden Beurteilungsgrundlage bleibt die Position der DGE zu veganer Ernährung bei Personen mit besonderem Anspruch an die Nährstoffversorgung, also die sensiblen Lebensphasen, bestehen. Zwischen 2016 und 2020 kamen neue Daten, aber sie änderten nichts an der Beurteilung. Zwischen 2020 und 2024 erschienen, wenn man sich die Quellen anguckt, keine Daten, die die vegane Ernährung in ein merklich positiveres Licht rücken würden. Im Gegenteil, das kamen sogar ein paar Publikationen, weil das war auch der Zeitrahmen, wo ich meine Position angepasst habe, und zwar in eine kritischere Richtung. Wir sehen aber 2024 von Seiten der DGE, für die vulnerablen Gruppen Kinder, Jugendliche, Schwangere, Stillende und Senioren, die jetzt auch noch mit reinkommen, kann die DGE aufgrund der weiterhin eingeschränkten Datenlage, die also zwischen 2016 und 2024 sich nicht merklich verändert hat, weder eine eindeutige Empfehlung für noch gegen eine vegane Ernährung aussprechen. Und das hast du ja beim Podcast auch angesprochen. Führ das gerne aus, warum das eine problematische Positionsanpassung ist.
Also ich persönlich finde es einfach unverständlich, warum man eine Position, also eine Empfehlung ändert, obwohl sich die Daten dahinter nicht geändert haben. Und man auch sagt, die Daten haben sich nicht geändert, aber gleichzeitig wird die Empfehlung, die ja davor klar dagegen ausgesprochen wurde, geändert auf, hey, wir können uns nicht mehr dagegen oder dafür aussprechen.
Genau.
Und also es macht, finde ich, überhaupt keinen Sinn und ist mir auch unerklärlich.
Genau. Und wenn du eine alternative, restriktive Ernährungsweise hast, von der du nicht sagen kannst, dass es ausreichend Daten gibt, dass sie keine Probleme mit sich bringt, dann muss die Empfehlung dagegen sein, weil vielleicht bringt sie Probleme mit sich und dieses Risiko kann man natürlich nicht eingehen. Und die DGE sagt ja auch, aufgrund der teilweise irreversiblen Schäden, das Risiko für irreversible Schäden, muss man sich halt eine Ernährungsfachkraft holen, die einen gut berät. Ja, viel Spaß bei der Suche. Du hast ein paar Ernährungsfachkräfte, die aus ideologisch motivierten Gründen vegan sind und dir nicht eine gute Nährstoffbedarfsdeckung, sondern ihren Lebensstil aufzwingen wollen. Und du hast eine große Menge an Ernährungsfachkräften, die sich mit dem Thema kaum beschäftigt hat. Soll jetzt nicht heißen, dass jede Ernährungsfachkraft darunter fällt. Es gibt auch ein paar Ernährungsfachkräfte im veganen Bereich, die da bessere Arbeit machen. Aber die Chance ist halt im Großen und Ganzen sehr hoch, dass wenn du als Privatperson, ohne dass du die Kompetenz einer Person beurteilen kannst, wenn du auf den sozialen Medien oder im Internet nach einer veganen Ernährungsberatung suchst, ist die Chance einfach sehr groß, dass du auf jemanden triffst, der dich aus den falschen Motiven beraten wird. Wenn es dir darum geht, dass du dein Kind und dich möglichst gesund ernähren kannst, wirst du sehr oft auf jemanden treffen, der eine vegane Ernährung aus tierethischen Motiven voranbringen möchte. Und daher ist es, finde ich, sehr, sehr schwierig. Wir haben das DGE-Positionspapier zur veganen Ernährung ja auch im Podcast besprochen, können wir auch gerne verlinken. Und das Einzige, was sich geändert hat, ist die Tatsache, dass die DGE seit dieser Position auch ökologische Aspekte mit reinnimmt. Und die Position zu gesundheitlichen Themen auf Basis ökologischer Überlegungen anzupassen, halte ich für höchst problematisch. Aber dazu vielleicht irgendwann mehr.
Beziehungsweise in der Folge mehr.
Genau. Ansonsten sieht man in Deutschland...
Also in der Folge zum neuen Positionspapier, ja, das wir verlinken.
Bitte, bitte gerne. Und ansonsten sehen wir von den Fachgesellschaften für Kinder- und Jugendernährung, sehen wir weiterhin kritische Positionen zum Thema der veganen Ernährung. Das FKE, das Forschungsdepartement für Kinderernährung in Bochum, sagt auch ganz klar, aufgrund der Defizite, die bei der veganen Ernährung entstehen können und die auch durch Supplementierung nur teilweise kompensiert werden können, raten sie davon ab. Und sie betonen, dass selbst für versierte Ernährungsfachkräfte und Ärzte es extrem schwierig ist, eine vegane Ernährung zu konzipieren, die nicht mit negativen Effekten einhergehen kann, die den Nährstoffbedarf deckt. Und aufgrund des Risikos multipler Nährstoffdefizite mit einer erhöhten Gefährdung der Gesundheit und Entwicklung des Kindes raten sie davon ab. Und anhand der Daten der letzten Jahre muss ich dem, so gerne ich es auch nicht würde, muss ich dem voll und ganz zustimmen. Dann abschließend noch die letzten Sachen. Wir zeigen auch noch eine Folie, wo wir eine Reihe an internationalen Positionspapieren aufzeigen, weil es ist dann oft so, ja okay, die AND empfiehlt es und die DGE empfiehlt es nicht, wobei die DGE jetzt ja schon ein bisschen in Richtung vegane Ernährung geht. Das heißt, eigentlich ist es ja anscheinend doch gut. Wenn wir uns international angucken, ist es im Prinzip nur die amerikanische Fachgesellschaft und die kanadische, die so eng miteinander zusammenhängen, dass es quasi eine ist, die auch gemeinsame Positionspapiere rausgeben. Und ansonsten, vor allem wenn Sie nach Europa gucken, die meisten das ablehnen. Sowohl die European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, als auch viele andere Fachgesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin in Ländern wie Slowenien, Italien, Belgien, Spanien, Frankreich und weiteren Ländern weiterhin ganz klar sagen, und das sind teilweise auch Positionspapiere der letzten Jahre, also sehr aktuelle Publikationen, das letzte kommt hier aus Slowenien aus 2022, die sagen, nein, aufgrund des großen Risikos für Nährstoffengpässe und der negativen Konsequenzen für die Entwicklung empfehlen wir eine vegane Ernährung mit Nachdruck nicht. Und man muss die Gesamtheit hier im Blick behalten, weil ansonsten fällt man schnell in der veganen Bubble halt auch in seinen Scheuklappenblick und sagt so, naja, die größte Fachgesellschaft der Welt empfiehlt es ja auch, alle meine Influencer, denen ich folge, empfehlen es auch. Man muss hier ein bisschen den Blick weiten. Und das ist das allerletzte, was wir heute besprechen, damit der Podcast nicht noch länger wird, weil er wurde schon lang. Was ist denn jetzt mit dem Positionspapier der Academy of Nutrition and Dietetics zum Thema der veganen Ernährung?
Da gibt es auch eine eigene Folge.
Gibt es eine Folge, genau. Können wir eigentlich also sehr drauf, kurz halten. Sehr gut.
Drauf verlinken.
Voll, sollte man drauf machen. Ich würde es auch wirklich nur sehr oberflächlich ansprechen. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, irgendwie jetzt persönlich zu bashen, die sind doof und deswegen soll man dieses und jenes machen, sondern es soll wirklich einfach nur ganz nüchtern aufzeigen, dass die größte Ernährungsfachgesellschaft der Welt ein Positionspapier rausgebracht hat, zum letzten Mal in 2016, davor war auch schon zweimal, das einer kritischen Betrachtung auf keiner Ebene standhält. Zum einen muss man mal verstehen, dass Positionspapiere und auch übrigens das von der DGE, habe ich auch nochmal nachgeguckt, steht explizit drin, Positionspapiere keinen Peer-Review-Prozess wie klassische Journal-Artikel haben, mit der Begründung, da sind ja schon Experten am Werk. Und das macht es auf Seiten der DGE nicht so kritisch, auf Seiten der AND aber höchst problematisch, weil ein Positionspapier nicht durch eine externe Peer Review durch muss und von drei Autoren geschrieben wird, die alle drei ethisch und oder religiös motivierte Veganer sind und teilweise auch finanziell extrem dick mit dem Veganismus verstrickt sind und ihre Lebensgrundlage auf dem Thema Veganismus aufbauen und dann keine weitere Instanz das davor kontrolliert.
Und dieser Umstand nicht
kommuniziert wird.
Genau, weil bei Conflict of Interest.
Genau, weil es wird immer gesagt, ja, die Studie hat einen Conflict of Interest, die kannst du dann ja gar nicht werten, wenn es darum geht, dass Eier gute Cholin-Lieferanten sind oder was auch immer. Und das Positionspapier, auf das sich alle beziehen, hat nicht nur wesentliche Conflicts of Interest, sondern die verschweigen das sogar noch. Mhm. Und da ist es aber kein Thema, weil das sage ich jetzt heute nicht zum ersten Mal.
Ja, voll. Wobei die meisten Personen, die das sagen, gehe ich mal davon aus, wissen das nicht.
Hopefully.
Also weil es halt nicht angegeben wurde und das niemand kontrolliert. Und
die Inhalte vielleicht nicht gesehen haben. Ja, vielleicht. Ja. Hoffentlich. Im Zweifelsfall hoffen wir, dass das der Grund ist.
Aber jetzt...
Genau, und das amerikanische Positionspapier, im Gegensatz zu allen anderen Positionspapieren weltweit, mir ist noch kein anderes untergekommen, listet die Autoren auch nicht einmal auf der Frontpage, sondern nur ganz hinten. Weil das sind bekannte Autoren im veganen Bereich. Das heißt, jeder, der sich ein bisschen damit auskennt, erkennt auch sofort, hey, warte mal, das sind doch vegane Autoren, die das geschrieben haben. Kann natürlich auch einen anderen Grund haben, aber es ist natürlich ein bisschen shady im ganzen Kontext. Und die Position der amerikanischen Fachgesellschaft ist eben, dass eine gut geplante vegetarische inklusive einer veganen Ernährung eine gesunde, bedarfsdeckende Ernährungsweise ist, die gesundheitliche Vorteile für die Prävention und die Therapie gewisser Erkrankungen bieten kann. Und um einfach nur das erste Beispiel zu nennen, auf welcher Datenlage beruhen denn deren Aussagen? Eine eh unkritische Aussage, die man hätte auch mit guten Daten belegen können, weil da gäbe es auch andere Daten, aber die Aussage, eine vegane Ernährung erreicht oder überschreitet typischerweise die Proteinzufuhrempfehlungen, wenn die Kalorienzufuhr adäquat ist. Und welche Quellen werden dafür angegeben? Drei Quellen, Quelle 6 bis 8. Quelle 6 ist eine Quelle des Institute of Medicine zum Thema der Dietary Reference Index für Proteine, Kohlenhydrate und Fette.
Da wird also mit keinem Wort gesagt, dass es gedeckt werden kann, sondern nur, was ist der Bedarf?
Ja, wobei, sehen wir gleich als nächstes, weil es gibt innerhalb dieser Publikation, wenn man nach vegan sucht, zwei Treffer und wir können eigentlich vorwegnehmen. Und die zwei Treffer sind eine Studie von Haddad et al. Aus 1999 zu veganer Ernährung und die sagte, one of these studies, also Haddad et al., one of these studies indicated the total protein intakes of 10 of the 25 vegan women were potentially inadequate. Nun kann man natürlich sagen, ja, das waren vielleicht auch die 10 Frauen, die eine unzureichende Kalorienzufuhr hatten und das Positionspapier sagt ja, wenn die Kalorienzufuhr ausreichend ist, dann passt es. Ja, aber wenn ein großer Teil, wenn fast die Hälfte der Frauen eine inadäquate Kalorienzufuhr hat, dann ist man kennt das ja auch aus der ganzen Forschung zum Thema der Malnutrition, der Unterernährung in Entwicklungsländern, da ist es ja auch eine Protein-Calorie-Malnutrition. Das geht halt oft einher und viele vegane Menschen, wenn sie mehr Kalorien essen, essen auch nicht so viel mehr Protein. Gerade jetzt mit den ganzen fetthaltigen Junk- und Fastfood-Lebensmitteln ist eine höhere Kalorienzufuhr in vielen Fällen nicht mit einer höheren Proteinzufuhr vergleichbar. Und daher ist das keine adäquate Quelle für die größte Ernährungsfachgesellschaft, diese Aussage auf Basis einer 1990er Studie beziehungsweise einem Positionspapier zum Thema der Dietary Reference Index zu machen. Gerade jetzt 2024 kam auch, und da kann man sagen, dass die Studie gab es noch nicht dazu, aber es gibt auch keine Updates dazu. 2024 kam eine schöne große Analyse zum Thema der Stickstoffbilanzen bei veganer Ernährung und die zeigte, dass du ungefähr von 0,8 auf 1,2, also so 20%, 25%, 30% mehr Protein brauchst. Das heißt, selbst wenn du die offiziellen Zufuhrempfehlungen erreichst,
die Stickstoffbilanz als Marker für die Proteinversorgung. Als Marker für die
Proteinversorgung, genau. Selbst wenn du und die 10 dieser 25 Veganerinnen erreichten nicht einmal die offiziellen Zufuhrempfehlungen für Protein für Mischkost, geschweige denn die höhere Zufuhrempfehlung für Protein zum Erreichen einer positiven Stickstoffbilanz als Marker für eine gute Proteinversorgung.
Bei pflanzlicher Ernährung.
Bei pflanzlicher Ernährung, genau. Und die anderen zwei Quellen sind zwei populäre vegane Bücher. Becoming Vegan von unter anderem auch Vesanto Melina, einer der drei Co-Autorinnen dieses Positionspapiers. Das heißt, und es ist ja okay, sich selbst zu zitieren, wenn man Forschung zum Thema betreibt und dann auf die Publikation hinweist. Aber zu schreiben, na hey, die Aussage trifft zu, weil lies mein Buch, da steht das ja auch drin, dass es stimmt. Ja, aber was ist denn die Quelle in dem Buch dafür? Gibt es eine Quelle? Wenn ja, warum wird dann nicht die zitiert? Und vielleicht gibt es auch keine, dann wird es dadurch verschleiert, dass eben auf eine Sekundärquelle verwiesen wird. Das ist so, als wenn ich jetzt am DGE-Positionspapier für vegane Ernährung mitgeschrieben hätte und dann schreiben würde, vegane Ernährung ist die gesündeste Quelle vegan-klischee Idee. Und das funktioniert das natürlich nicht. Und auch die beiden anderen Autoren, ohne jetzt dazu lang zu werden, das kann man in der Podcast-Episode nachhören, haben schwere Interessenskonflikte ideologischer und teilweise auch finanzieller Natur. Und daher ist das absolut keine Diskussionsgrundlage für die gesundheitlichen Vorteile einer veganen Ernährung. Und das führt uns dann zum Fazit und offenen Fragen.
Ich wollte nur gerade sagen, also für alle weiteren Details zu dem AND-Paper würde ich sagen, sollte man in den Podcast zu genau dieser Thematik reinhören. Das ist, wie gesagt, in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und ansonsten in Anbetracht der Länge der heutigen Folge würde ich sagen, von dir gerne noch ein kurzes Fazit. Du meintest ja eingangs auch, in deinem Vortrag wurden am Ende dann noch offene Fragen besprochen. Ehrlicherweise hatte ich das Gefühl, dass das im Zuge der letzten 90 Minuten eh schon zur Genüge angesprochen wurde. Magst du da auch nochmal zusammenfassend was sagen? Weil es wurden so viele Fragezeichen von dir aufgezeigt. Gibt es da überhaupt noch mehr hinzuzufügen?
Nee, genau. Es ist wirklich, also das Fazit, also die offenen Fragen sind das nicht, hey, habt ihr noch Fragen, sondern was sind die offenen Fragen, die aus meiner Sicht es nicht rechtfertigen, eine vegane Ernährung, vor allem in den kritischen Lebensphasen
zu empfehlen? Also das
und das ist nur eine
schon,
reine Zusammenfassung, aber, nichts Neues.
Nee, aber ich meinte, du hast ja eben jetzt schon so viele Fragezeichen für dieses Thema aufgebracht.
Ich würde die auch einmal noch zusammenfassend aufwerfen, damit man die auch wirklich, wenn man sagt, hey, was war denn da jetzt eigentlich alles, dass man die einmal gesammelt hat. Und daraus leitet sich dann eben mein Fazit ab. Und man muss sich das vor Augen führen. Es gibt bis dato keine Studien zu den Auswirkungen einer veganen Ernährung auf die kognitiven Fähigkeiten, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Das kam vielleicht noch zu wenig rüber. Sämtliche Studien mit Kindern, Farm Study, Veggie Study, wie sie alle heißen, gucken sich nur Parameter an wie Gewichtszunahme, Wachstum und ein paar Blutwerte. Die kognitiven Fähigkeiten werden nicht untersucht. Wenn ich mir jetzt angucke, es gibt zum Beispiel zu Cholin Studien, dass eine Zufuhr an Cholin in Höhe der Referenzwerte im Vergleich zu einer deutlich höheren Cholinzufuhr schlechter abschneidet bei den Kindern, die 7 Jahre, nachdem die Mutter in der Schwangerschaft unterschiedlich hohe Cholinzufuhr bekommen hat, 7 Jahre später die Kinder bei dem Test besser abschneiden, wenn ihre Eltern noch höhere Cholinzufuhr hatten. Jetzt gibt es keine Studie mit veganen Eltern, die getestet hat, was ist denn oder wie desaströs ist denn die Tatsache, dass die veganen Mütter und in vielen Fällen auch die vegetarischen Mütter ungefähr nur die Hälfte der Cholinzufuhr erreichen. Wie gut oder schlecht schneiden die denn ab im Vergleich zu Frauen, die normale Mengen bekommen oder eben im Vergleich zu Frauen, die sehr cholinreiche Ernährung haben? Diese Studie gibt es bis dato nicht, aber wenn man eins und eins zusammenzählt, sollte man extrem beunruhigt sein, zumindest weil alles darauf hindeutet, dass wenn man die kognitiven Parameter der veganen Kinder in den nächsten Jahrzehnten untersuchen würde, dass man negative Effekte zeigen würde. Das ist jetzt nur ein einziger Stoff, Cholin. Viele weitere wären ebenfalls noch zu nennen im Kontext. Und auch bei Erwachsenen. Wie verändert sich denn das Risiko für viele dieser Erkrankungen, die im höheren Alter auftreten, wie Parkinson, wie Demenz und weiteres? Wir sehen, und auch das ist anekdotisch, aber viele Ernährungsmediziner, die vegane Patienten haben, berichten, dass es eine erschreckend hohe Tendenz in ihren veganen älteren Probanden gibt. Und ja, gibt es nichts Publiziertes dazu, aber die biochemische Plausibilität ist da, es gibt genügend indirekte Studien und die Beobachtungen von medizinischen Fachkräften zeigen in die Richtung. Und wir ignorieren das einfach in der ganzen Debatte, zumindest die vegane Bewegung ignoriert das. Es gibt bis dato keine Daten zu Personen, die über mehrere Generationen hinweg beobachtet wurden, beziehungsweise die sie über mehrere Generationen hinweg erfolgreich fortgepflanzt haben. Keinerlei Daten, die uns sagen, wie wirkt die vegane Ernährung in den nächsten 2, 3, 4 Generationen. Es gibt außerdem keine Sicherheit darüber, dass bereits alle in tierischen Lebensmitteln enthaltenen Stoffe mit Einfluss auf die menschliche Gesundheit überhaupt ausreichend erforscht sind. Vielleicht werden wir auch gewisse noch entdecken, beziehungsweise vielleicht wurden gewisse entdeckt, die wir noch gar nicht am Schirm haben. Es gibt hier noch sehr, sehr, sehr große Unsicherheiten. Und das ist das Ganze, was dem halt sozusagen die Krone aufsetzt, es gibt in der veganen Bewegung so gut wie keine Bestrebungen, sowohl der nationalen als auch der internationalen veganen Interessensvertretungen oder auch der Ernährungsfachkräfte, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es wird versucht, unter den Teppich zu kehren, es wird versucht, die paar Leute inklusive mir, die darüber sprechen, nicht mit denen einen rationalen Dialog zu führen und sagen, hey, ich glaube, du hast Unrecht, weil hier sind meine Daten, sondern es wird versucht, mich und andere Fürsprecher, die Handvoll, die es gibt, zu diskreditieren, zu blocken, zu canceln, weil man sich nicht damit auseinandersetzen möchte, dass vielleicht die eigene Ernährung, die man aus tierethischen Gründen in die Welt tragen möchte, so nicht funktionieren kann. Und es gibt bis dato auch keinerlei qualitative Forschung zu dem wichtigen Aspekt, dass weltweit Tausende, die Dunkelziffer kennen wir gar nicht, sondern alleine die Personen, die öffentlich in unterschiedlichen Formaten darüber gesprochen haben oder ihre Berichte eingesendet haben, alleine das sind schon Tausende weltweit, Dunkelziffer wissen wir nicht, die Vielzahl an Personen, die nach mehr oder weniger langer Zeit der veganen Ernährung teilweise schwerwiegende Probleme mit ihrer Gesundheit bekommen haben und die durch die Inklusion von Tierprodukten zur Gänze oder zumindest zum großen Grad wieder verbessern konnten. Und ja, das ist im Moment in einem Status quo, dass es gibt keine peer-reviewten Daten dazu, es gibt keine qualitative Forschung dazu, aber man muss sie bis dahin ernst nehmen. Die zeigen ein Problem, das biochemisch mehr als plausibel ist. Und bis es soweit ist, dass es bessere Daten dazu gibt, sind das wichtige Erfahrungsberichte, die wir im Kontext natürlich der gesamten wissenschaftlichen Daten besprechen und ernst nehmen sollten, weil ansonsten auch die Ziele der veganen Bewegung, nämlich dass sie als Lebensphilosophie in die Mitte der Gesellschaft drückt, nicht erreichbar sein werden. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass die vegane Bewegung das versteht. Und da geht es dann darum, dass ich jetzt unbedingt Recht haben möchte. Ich wünschte, ich hätte Unrecht, weil das würde mein Leben angenehmer machen, es würde alles besser machen. Aber ich fürchte, dass ich es nicht habe. Ich fürchte, dass ich Recht habe. Und entsprechend fürchte ich auch, dass sehr viele vegan lebende Menschen und vor allem sehr viele Leute, die jetzt noch sehr stark gegen meine Position argumentieren und versuchen, mich zu diskreditieren, ein sehr unangenehmes Erwachen haben werden, wenn in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten mehr und mehr Forschung kommen wird. Weil wir sehen in den letzten 3, 4 Jahren, was da schon gekommen ist. Wenn wir das die nächsten Jahre noch in die Zukunft prognostizieren, selbst wenn es nur so weitergeht, werden wir sehr viel mehr klare Daten auch noch haben, die das unterlegen und unterfüttern. Mhm.
Abschließend sei gesagt nochmal beziehungsweise darauf hingewiesen, dass die Präsentation in der Podcast-Beschreibung verlinkt ist, falls man sich die noch angucken möchte. Das sind dann am Ende auch alle Quellen verlinkt, falls man da reingucken möchte. Ansonsten war eine etwas längere Folge heute, aber ich hoffe, sie war sehr spannend. Und wenn es von deiner Seite her nichts mehr gibt, oder hast du noch was?
Nee, danke, das war's.
Dann würde ich sagen, ich hoffe, es war viel Spannendes dabei. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Wir freuen uns über jede positive Bewertung, falls euch der Podcast gefällt. Und wir wünschen wie immer alles Gute und beste Gesundheit.